Hallo und herzlich willkommen zum B2B-Café. Ja, lang ist es her, dass wir mal wieder einen Gast aus der Community haben, aber heute ist mal wieder soweit. Hi Benjamin.
Hi, ihr beiden. Freue mich dabei zu sein.
Ja, ich freue mich auch und ich glaube, mit Benjamin haben wir heute einen echt interessanten Gast, der uns auf jeden Fall das Geheimnis einer glücklichen Ehe auch verraten kann, neben den ganzen Finanzen, denn er ist Vater von, ich glaube, 6 Kindern, richtig? Oder waren es 7?
Korrekt.
Sechs.
Sechs.
Okay. Und so wie ich es verstanden habe, ist es auch immer noch mit deiner Jugendliebe zusammen, auch noch nebenbei selbstständig, wie das alles zusammenpasst, das musst du uns später auf jeden Fall mal genauer erklären. Ich bin ja schon mit 2 Kindern überfordert, wobei eins nur ein Teilzeitkind ist, aber ja, bin mal gespannt, was du da erzählst. Ja. Und Thomas ist natürlich auch wieder dabei und tatsächlich ist es nicht nur länger her, dass wir einen Gast hatten, es ist auch tatsächlich jetzt das erste P2P-Café im neuen Jahr, das ist schon Februar. Was passiert? Aber schön, dass du erstmal wieder Zeit hast für uns, Thomas.
Schön, dass auch du wieder Zeit hast, Lars, für mich. Ja, was ist passiert? Das Leben ist passiert, könnte ich jetzt voll lang ausholen, ne, und so davon berichten. Du warst krank, ich war krank. Ja, tatsächlich stimmt ja das auch ein Stück weit, aber die eigenen Projekte gab es ja dann auch noch und irgendwie ist es gar nicht so einfach, einen Termin zu finden, muss ich feststellen. Und vor allem, wenn wir einen Gast haben, ist es immer nicht so leicht, Termine zu puzzeln. Ist ja nicht so, dass jeder spontan Zeit hat. Jetzt wälzt sich das voll auf dich ab, Benjamin. Jetzt musst du sagen, du hast
Ich
schon
wollte
mal
auch gerade sagen,
Zeit.
zu meiner Verteidigung, weil ich da jetzt hier nicht krank war.
Ja. Das sind 7 Kinder.
Genau, und das bei so vielen Kindern. Auch das wäre ein Geheimnis, das zu ergründen gilt. Ne? Haben die alle Maulkorb, ich meine, so Masken bei dir oder wie klappt das?
So Ganzkörperanzüge.
Nein. Wir sind einfach so lange zusammen, dass wir aneinander gewöhnt sind. Wir stecken uns nicht mehr an.
Stimmt, ihr habt ja schon alle durch, schon quasi auch eh alles schon einmal durchgemacht. Und genau, ja, von daher ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Na, mit so vielen Kindern hast du jedes, was es jeden Infekt denn so gibt, eigentlich schon mal gehabt, ne?
Ja, bei uns war es natürlich auch sehr ungünstig, war ja gerade krank oder gerade wieder gesund und dann warst du krank, Thomas,
ja.
Wieder eine Woche weg und insgesamt waren es, glaube ich, 3. Ja, manchmal passiert das halt einfach.
So sieht es aus, ja.
Aber bevor wir jetzt hier lange rumlamentieren und uns entschuldigen, fangen wir mit unseren News an, oder? Was gab es bei dir so?
Ja, es gab eine ganze Menge. Ich habe in meinem YouTube-Kanal weitergemacht und da in meinem Thema oder neues Thema gestartet. Die Serie mit der Tochter, mit der P2P-Tochter. Und es gibt ja immer wieder diese berühmte Frage, mit welcher Plattform würdest du heute starten? Kennen wir ja aus unseren Q&As, Lars, ne? Da ist es ja auch immer, nennen die 5 Plattformen für einen Anfänger oder so. Und ich habe festgestellt, dass ich sowas überhaupt noch nicht in meinem, weder im Blog noch gar auf dem YouTube-Kanal habe, der sowas, so eine Themenreihe oder sowas behandelt. Und dachte mir, das wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich das mache in Form von, ja, eine Grundlagenserie, also so ein paar grundsätzliche Dinge erzählen. Was sind P2P-Kredite? Was gibt es so für verschiedene Risiken? Was kann man da alles drauf achten? Und eben aber auch ganz konkret, was sind denn die Plattformen, mit denen man halt anfängt zu investieren? Also was wäre die allererste Plattform, auf der ich starten würde? Und was sind dann die nächsten 2? Was sind die nächsten 4?
Bondora.
Ja, tatsächlich, du hast recht, Lars. Es war Bondora, was ich als allererstes genommen habe. Nicht, weil es die geilsten Zinsen hat, sondern halt, weil es einfach so trivial, einfach primitiv geht und mittlerweile ja auch wirklich schmerzfrei, wenn ich denke. Ich wollte ja eigentlich Opa vom Krieg erzählen, ne? Also damals Zwaldchung überweisen. Wir haben alle gezittert, bis das Geld nach 3 Tagen da war. Das gibt's ja auch nicht mehr. Du klickst auf den Knopf und das Geld ist nachts, was ich, nach einer halben Minute da oder noch schneller, je nachdem. Also das ist so easy. Und das war tatsächlich dann auch Bondora in meinem ersten Video jetzt die allererste Plattform und habe natürlich genutzt, um ein bisschen was über die Risiken und kein Tagesgeld und so zu erzählen. Kennst mich ja.
Wobei es bei diesen Überweisungen echt krass Unterschiede gibt. Ne? Ich habe jetzt Anfang des Monats auf 11 Plattformen überwiesen und da ist mir weiter der krasse Unterschied aufgefallen. Also Bondora, ja, ist Echtzeit da, Mintos auch. Ich glaube, Capitalia ist das Schlusslicht, das dauert echt 2 Tage. Also alles, was mit Lemonway zu tun hat,
ja,
diesem Zahlungsdienstleister
ja,
dazwischen,
großes Kino.
Kannst du es vergessen. Also es ist direkt bei Lemonway, aber bis sie das alles verarbeitet haben, dauert es meistens ja mindestens 2 Tage. Afranca und so, kannst du voll vergessen.
Ja, das ist ja nervig. Also es gibt schon noch ein paar Modena, ist glaube ich auch eine, die relativ flott ist in Stunde,
ist
halbe
da.
Stunde.
Nee, nicht mal, ist sofort da.
Ja, okay.
Instant,
ja.
Montag erst getestet, absolut.
Ja, ich auch.
Ja, also auf jeden Fall sag ich auch immer, alles unter einer Stunde, das ist alles ja kein Problem, da kann man dann wieder gucken. Aber klar, Instant ist natürlich noch besser, dann kann man sofort das Geld verteilen. Ja, genau, das war meine erste Tortenschicht und die zweite Tortenschicht, die musste jetzt noch ein bisschen zurückbleiben. Habe ich jetzt schon vorbereitet, die kommt, hoffe ich, dann nächste Woche, die zweite Tochter. Weil du kamst mir dazwischen mit deinem neuen coolen Ausgründungsthema. Also du hast mich ja früh schon gespoilert, dass es eine neue Plattform geben wird, oder ein alter Kreditgeber, der eine neue Plattform hochziehen wird. Und da muss ich natürlich dabei sein, das ist ganz klar, mit Triple Dragon.
Triple Dragon Funding, ja, die Gaming-Kredite, ja.
Ja, das ist ja sein Name, ist Programm, wenn P2P-Game kein Gaming-Plattform auf investiert, dann ist irgendwas schiefgelaufen, oder?
Das denke ich auch. Ja, heute hatten sie übrigens einen Kredit aus Schweden. Das ist auch eher selten zu finden.
Okay.
Auch mal ganz was Neues. Ein bisschen schade finde ich, dass man nicht genau erfährt, wer der Kreditnehmer ist.
Ja.
Aber gut, kriegt man bestimmt über Ecken irgendwie raus, wenn man es drauf anlegt. Aber ist jetzt auch, ja,
die nicht so unbedingt. Die Englischen waren ja auch mit einem deutschen Publisher zusammen. Zumindest bin ein, habe ich so investiert, wo auch was mit einem deutschen Publisher dabei stand.
Genau, und bei der schwedischen steht dabei, dass es eine Public Listed Company ist heute. Das heißt also, ein schwedischer Gaming-Hersteller, der an der Börse ist. Das wird wahrscheinlich auch nicht schwer herauszufinden sein, wer das am Ende ist.
Ja. Ja, also auf jeden Fall spannende Plattform. Und ich meine, im Gaming-Markt, denen geht ja aus Glamourle mit dem ganzen KI-Thema. Die brauchen Geld. Deswegen gute Opportunity-Teams mal sozusagen.
Ja, die nehmen das Geld auch zu hohen Zinsen auf. Ich glaube 25% oder so.
Ja, ja.
Der Kreditnehmer, also da haben sie auch eine ordentliche Marge. Das ist schon, krass.
Ja, müssen halt einige durchkriegen davon, dann klappt das, ja.
Ja, beim Gaming und bei der Softwareentwicklung muss halt auch immer alles schnell gehen. Und wenn man halt irgendwas braucht und gerade anfängt mit irgendwas, dann braucht man wahrscheinlich ordentlich Kapital. Deswegen ist denn das wahrscheinlich Pumpe.
Ja, das klappt. Das waren so die zwei interessantesten Themen so in letzter Zeit, neben da aufgestockt, dort abgezogen. Also das Übliche, was man halt so immer macht.
Ja, genau, das Übliche. Ja, ich bin direkt mit meinen Jahreszielen gestartet oder bin damit gestartet, die zu verfolgen. Ich habe mir in meinem Jahresrückblick gesagt, ich möchte gerne 750.000 in P2P haben Ende des Jahres und 7.000 Euro monatlich aus Zinsen. Das ist unvorstellbare Summe, ja, wenn man mal bedenkt, wo ich irgendwie angefangen habe. Meine 25 Euro auf Aux Money. Aber jetzt mit den Jahren geht es halt echt immer schneller, zumindest wenn man alles wieder reinvestiert. Das ist halt an der Börse genauso. Und deswegen kommen jetzt immer schneller die Summen zusammen. Macht schon echt Spaß. Aber ja, der Jahresstart, der macht es einem, du hast gerade erzählt, auch super einfach. Es gab eine neue Plattform mit 3% Cashback und überhaupt alle haben irgendwie Cashback wieder rausgehauen.
Ja.
In Demo bis zu 5%, glaube ich, oder 5,5, wenn man noch nicht angemeldet ist. Total der Wahnsinn. Also P2P macht gefühlt da weiter, wo man 2025 aufgehört hat. So scheint das zumindest.
Mhm.
Auch Ventus Energy hat sich ja wieder berappelt. Da gab es ja dann im Dezember diesen Artikel. Ich habe gestern mal die aktuellen Zahlen gecheckt und im Januar gab es wieder jetzt einen Sprung von 5 Millionen Euro im ausstehenden Portfolio. Also da scheint die Euphorie auch ungebrochen weiterzugehen. Ich glaube, heute hat man sich schon in der Telegram-Gruppe beschwert, dass alle Projekte ausverkauft waren, nichts mehr auf dem Zweitmarkt und im Erstmarkt war auch leer gekauft und dann haben sie schnell noch irgendwie ein Projekt heute Abend online gestellt, eine zweite Phase davon, von diesem Hybridkraftwerk. Also das scheint wohl ganz normal weiterzugehen nach dem kleinen Bump, den wir da hatten im Dezember.
Ja, ist erstaunlich, ne? Wie schnell das alles wieder vergessen ist und alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen läuft.
Ja, ich glaube, das ist einfach so, die haben es, glaube ich, ein bisschen übertrieben mit der ganzen Kritik auch. Irgendwann hatte ich das Gefühl, es war auch dann nicht mehr so glaubwürdig. Es sah eher aus wie so ein Kreuzzug und nicht mehr wie wirkliche Kritik. Also man hätte es einfach bei dem Artikel belassen sollen und dann wäre es gut gewesen. Aber so war es irgendwie, glaube ich, too much für alle und alle waren irgendwann nur noch genervt davon.
Ja, vor allem, weil ja dann auch wirklich alles irgendwie auf das stimmt nicht und das ist eine Lüge und so. Also es war ja dann auch gar keine Substanz mehr da, sondern nur verdrehen, wo es nur ging.
Ja, ein paar Sachen haben sie auch ausgebessert. Also ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber diese Conflict of Interest Sache, die haben sie jetzt, bei Triple Dragon haben sie es auch ausgewiesen, aber Ventus Energy ist auch jetzt in jedem Projekt ausgewiesen. Also ein paar Sachen haben sie sich auch zu Herzen genommen und haben nachgebessert, wo es halt geht. Ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Bin gespannt.
Abschlussbericht wird ja auch noch kommen, oder? Da habe ich das falsch mehr gemerkt. Irgendwas soll ja noch.
Nee, irgendwas kam da, soll da wohl kommen im ersten Quartal noch.
Genau.
Aber ich habe es jetzt auch nicht mehr genau verfolgt. Ist ja auch nicht die einzige Plattform. Ja, dann war natürlich jetzt Twino echt eine Positiv-News auch für Anleger. Also hier konnte man seine Russland-Forderung sofort zurückbekommen. Ich höre, Benjamin, du hattest auch was mit 20% Abschlag.
Ich habe mich sehr gefreut.
Hast du es gemacht, ja?
Die kam ja zurück. Meinst du das, was zurückkam?
Naja, also du musstest, bei den Russland-Forderungen musstest du ja aktiv sagen, ja, will ich zurückhaben gegen 20% Abschlag und dann kriegst du das sofort auf dein Konto.
Nee, ich hab's verwechselt. Ich hab die anderen, von den anderen
Philippinen
die Sache zurückkam. Genau, von den Philippinen.
Okay.
Da war ich drin.
Genau, bei den Russland-Forderungen aber auch. Das heißt also, normalerweise muss man da halt jetzt noch jahrelang warten, weil die immer nur so einen Maximalbetrag überweisen können. Aber jetzt machen sie gerade ein Angebot, ich glaube bis 200.000 Euro zahlen die irgendwie und dann kannst du halt sagen, okay, 20% Abschlag, dafür kriege ich das Geld halt sofort. Und das machen sie jetzt halt, bis die 200.000 voll sind oder ich glaube bis zum 27. Februar oder so. Und ich habe das auch gemacht, ich hatte jetzt nur noch 50 Euro oder sowas ausstehen, aber dann ist das Thema
also gewesen für euch. Bei dir hätte ich ja auch, da hätte ich einen Hunderter gewettet, dass du das egal bei welchem Betrag machst bei dir.
Ja, also normalerweise ist es ja so, dass man jetzt, eigentlich ist es ja nur noch eine Sache von Warten, von Jahren, aber ich will das Thema jetzt auch nicht weiterverfolgen. Und man weiß auch nicht, wie sich der, auf der anderen Seite auch nicht, wie der Währungskurs sich verändert. Also du kannst am Ende oft noch weniger haben, wenn du noch länger wartest, ja. Also
das dachte ich mir auch. Also ich habe es auch gemacht, aber bei mir waren es jetzt sogar bis noch ein bisschen weniger wie 50 Euro. Ich glaube 48 Euro oder so. Also deswegen Das ist auch so ein, ich dachte mir, ja. Ich hätte gerne einen Euro oder zwei behalten, um zu sehen, einfach, ob es endlos quasi auch wirklich zurückgezahlt wird, ne? Aber es ging ja nicht. Man konnte ja nur entweder alles oder gar nichts.
Ja, ja, genau. Ja, ich glaube, ansonsten wäre es auch zu kompliziert geworden.
Ja, klar. Ist völlig fein. Also, ich habe dann auch einfach gedacht, ab und habe dann auch das genutzt, tatsächlich, um bei Twino wieder aufzustocken. Zwischendurch war ich ja nicht mehr so optimistisch, aber ich habe es auch noch mal ein bisschen nachgelegt, tatsächlich, bei Twino.
Ja, ich glaube auch. Also, alles in allem könnte Twino so ein bisschen 2026 so ein Rückkehrer in viele P2P-Portfolios sein. Ich habe jetzt schon mehreren gehört, die da wieder aufstecken wollen, denn der neue, der CEO, der Nauris, der scheint ja wirklich echt alles umzukrempeln und das gerade zu ziehen, was seine Vorgänger alle versaut haben.
Mhm.
Und das, muss man sagen, gelingt ihm bisher wirklich gut, gerade diese ganzen Baustellen abzubauen, die da halt noch sind. Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Die haben ja noch eine Immobilie, habe ich glaube ich noch im Portfolio, die andere ist ja auch schon weg.
Ja, gut, da war ich nie investiert. Ich war nur in den Krediten investiert, aber die sind ja schon länger abgebaut. Aber dieses Rental-Projekt oder Produkt, das war ja so von Anfang an, naja.
Ja, ja, klar.
Ja. Irgendwie eine Verarsche für die Anleger.
Also ich aus reinen, ich meine, wir hatten ja eine Immobilienfolge mit ihm und da musste ich halt eins mal, also ich dachte, ich muss mich zur Vorbereitung da mal eins reinnehmen, ne?
Mhm. Aber die haben ja niemals auch nur eine Dividende gezahlt, ne? Also war ja von Anfang an irgendwie.
Nein, gar nichts kam da.
Tot.
Totes Kapital. Also, 100 Euro.
Viel schlechter kann ein Produkt, glaube ich, gar nicht laufen.
Ja. Aber auch da hat sich was getan, ja.
Genau. Und das, ich kann es noch nicht genau erzählen, aber dort steht auf jeden Fall auch ein neues Produkt in den Startlöchern, was für viele Anleger auf jeden Fall interessant sein wird. Da bin ich mir sicher. Darf zwar, wie gesagt, noch keine Details verraten, aber ich denke, dass wir Twino auch nochmal auf der Beliebtheitsskala nochmal einen ordentlichen Boost geben, sofern sie die Pläne umsetzen. Das ist schon ein paar Wochen her. Ja, aber ich denke, da wird es nochmal was zu geben. Da bin ich echt gespannt drauf, was da so kommt.
Ist doch schön, ne? Ich meine, das ist auch eine unserer ältesten Plattformen, die wir so haben.
Ja, genau. Ist reguliert. Ich meine, und der polnische Markt, der polnische Kreditgeber, den sie da noch haben, der ist lizenziert in Polen, der läuft super, der schreibt Gewinne. Also ja, eigentlich ist es eine solide Sache von dem, was noch da ist. Nur das, was dazwischen war, das war halt jetzt nicht so geil.
Ja, ich meine, das ist ja, war ja auch kein schlechtes Ziel, oder? Zu sagen, man will sich diversifizieren und nicht nur von Polen abhängig machen. Ich halte es ja auch durchaus noch für ganz, ganz sinnvoll, dass man sich etwas breiter aufstellt, ne? Nicht nur an einem Markt klebt, aber ging halt völlig in die Hose, ja. Ging völlig in die Hose, ja. Naja.
Schade. Ja, gut, das war meine News. Ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zu Benjamin, oder?
Guter Plan.
Benjamin, vielleicht erzählst du mal kurz mal ein bisschen was über dich. Wie alt bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und wie kommst du zu 6 Kindern?
Also das Letztere dürfte bekannt sein mit der Biene und der Blume. Ansonsten, ich bin 42, genau. Und 6 Kinder, seit 22 Jahren verheiratet, genau, wie du schon angeteasert hast mit meiner Jugendliebe.
Wahnsinn.
Schon seit Schulzeiten zusammen und ganz jung geheiratet. Sie war 19, ich war 20 und genau, sind zusammen zum Studium gegangen. Und dann kam am Ende auch unser erster Sohn. Genau, und der ist jetzt 18, hat gerade seinen Führerschein gemacht. Und dann habe ich noch eine Kleine, die wird 3 dieses Jahr. Genau, also 2 bis 18 ist die aktuelle Spanne.
Wow, das ist ja auch das komplette Programm, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Alle noch zu Hause dann auch, oder?
Ja, absolut.
Alle. Aber nicht mehr lang, oder? Hast schon überlegt, was du mit dem Zimmer machst?
So viele Zimmer sind das. Nein, also zurzeit sind die alle da und unser Sohn, der fühlt sich auch noch ganz wohl bei uns. Und von daher, wir genießen es auch. Klar, es ist anstrengend und ein Großteil, muss man sagen, ist halt meine Frau kongenial. Von daher funktioniert das auch. Wir dürfen als Mann lernen, sich inspirieren zu lassen und sich zurückzunehmen und sich um die wesentlichen Dinge zu kümmern. Genau.
Boah, das klingt aber auch ein bisschen bequem. Und du sagst, zurückzulehnen und sich um die
zurückzunehmen, habe ich lehnen gesagt?
Oh, ich wollte sagen, zurücknehmen. Wahrscheinlich, weil ich jetzt bequem liege auf meinem Stuhl, dachte ich mir, wow, der Benjamin, der macht sich leicht. Verstehe.
Aber 18, Spanne von 3 bis 18, das heißt also ungefähr, deine Frau war alle 2 bis 3 Jahre schwanger.
Ja, die ersten 4 Kinder waren ziemlich straight zusammen, ja. Die waren innerhalb von 2014, ja, zuerst 7 Jahre, genau. Also die ersten 4 sind innerhalb von 7 Jahren. Und die anderen beiden ein bisschen größere Abstände. Genau.
Aber das war alles geplant, ja? Also, dass ihr so viele Kinder wollt?
Also, wir haben es auf jeden Fall nicht verhindert, ja? Also, von Planung mag ich in der Biologie immer nur ungern sprechen. Also, aber natürlich trifft man Entscheidungen. Aber das ist ein fast eigenes Thema. Wir können da gerne eine Runde reinschweifen. Aber
es interessiert mich einfach nur, also wie man dann dazu kommt.
Ich meine, also ich plaudere gerne darüber.
Also ich habe 2 Kinder und das war, also selbst ein Kind, was ich jetzt mit meiner aktuellen Frau habe, selbst das rüttelt ja schon am Leben und an der Beziehung so ein bisschen. Ich kann mir echt nicht vorstellen, wie es mit 6 ist. Also.
Du hast gar keine Zeit mehr, über solche Themen wie Leben und Beziehung nachzudenken, Lars, dann.
Ja, genau. Aber ja, zoom mal da ein bisschen rein. Ja, interessiert mich.
Also ich meine, die können ja auch viel, also Wir leben eine sehr, sehr enge Familienbeziehung, muss man sagen. Und das heißt, die Kinder sind auch eng miteinander und verstehen sich auch gut miteinander. Klar gibt es da auch mal Zoff und Zank, aber ich glaube, man kann das nicht vergleichen. Und ich finde, jeder, der sich entscheidet, ein Kind auf dieser Welt zu begleiten, der hat meinen Respekt. Und da gibt es für mich keine Vergleiche zwischen Zahlen. Das finde ich, das funktioniert nicht. Man kann das nicht aufmessen. Zwei Kinder sind nicht anstrengender als ein Kind, nur weil es zwei sind. Also ne, das sind Individuen, das sind Kombinationen, das sind Situationen. Ich glaube, da darf man als Familie einfach neugierig sein. Und für uns, wir sind jetzt auch nicht zusammengekommen und haben gesagt, yeah, let's have six kids, sondern das hat sich natürlich auch über die Jahre ergeben, dass man gemerkt hat, hey, es funktioniert gut oder ja, genau. So doch schon ein Stück weit ist es schon so, ne? Zu sagen, okay, fühlen wir uns schon komplett. So ist ein bisschen unser Motto, oder? Und dann haben wir halt festgestellt, ja. Und das hat alles seine Pro und Kontras. Wie alles im Leben. Du zahlst immer einen Preis, ne? Ja, egal, ob es Gebühren bei einem Kauf sind oder ob du halt dich für das oder jenes Leben entscheidest. Und ob man, ich glaube, da gibt es nichts Besseres, nichts Schlechteres, sondern am Ende sich die Frage zu stellen, lebe ich das Leben, was ich leben möchte? Oder lebe ich ein Leben, was fremdbestimmt ist? Ich glaube, das ist die wichtigere Frage, die ich mir dann immer wieder stelle.
Und nur mal beim Thema Kinder möchte ich einwerfen, nicht alles lässt sich da einfach entscheiden. Also wir hätten gerne auch mehr wie ein Kind gehabt, wollte ich mal nur so anmerken. Nicht alles ist einem geschenkt unbedingt.
Also absolut. Deswegen, also für mich ist das auch keine Leistung und kein Vergleich. Aber ich beantworte natürlich Fragen gerne dazu, weil natürlich ist es ungewöhnlich, so viele Kinder zu haben. Und ja, ich bin auch ein Stück weit dankbar in diesem Land. Man kann über vieles schimpfen und es wird sehr, sehr viel geschimpft. Und ich habe auch selber viel zu kritisieren. Aber ganz offen ehrlich, wenn ich früh aufstehe und schaue mein Leben an, mit all den Problemen und all den Sorgen ist es für mich trotzdem extrem wichtig, mich hinzusetzen und einfach nur tief dankbar zu sein, hier zu sein, aufzustehen können, sechs gesunde Kinder zu haben, trotz all der Probleme und Sorgen, die man sich macht. Und ich glaube, das ist, was unserem Land ganz gut tun würde, ist ein bisschen mal auch die leuchtenden Seiten zu sehen. Und wir Deutsche sind ja ziemlich mit German Angst belegt und schauen gerne auf all das, was nicht funktioniert, all das, was schlecht ist. Die Bahn ist unpünktlich, die Baustellen sind groß und die Flughäfen dauern lange im Bau. Aber man kann auch einfach mal sehen, dass es uns auch ein Stück weit gut geht. Das heißt nicht, dass es nichts zu verbessern gibt. Ich bin ein großer Freund, aber ich glaube, aus der Haltung und der Dankbarkeit heraus lebt es sich ein Stück weit besser. Und das versuche ich, ist auch ein Lebensmotto für mich, ohne dass mir das immer gelingt, aber das ist, ja, rufe ich mir immer wieder ins Bewusstsein.
Das hört sich auf jeden Fall recht entspannt nach einer entspannten Einstellung an. Und jetzt mal, um den Bogen zu den Finanzen zu schlagen. Also sechs Kinder ist ja auch ein schönes passives Einkommen bereits, oder? Kann man ja.
Du meinst du das Kindergeld, oder?
Ja, genau. Ich meine, man kann die sagt, die Klamotten, wenn man sechs Kinder hat, dann kann man die Klamotten ja quasi vererben ans nächste Kind.
Das heißt, die Kosten kann man. Du hast keine Töchter, oder?
Doch, ich habe eine Tochter und einen Sohn, ja.
Ja, stimmt, genau. Also, nee, doch, das stimmt. Also man kann das so oder so sind. Die Töchter, die teilen sich den Kleiderschrank. Die sind auch von den Größen ähnlich. Das heißt, da hat man die eine das eine an und die andere das. Ich bin groß geworden mit drei Brüdern. Wir waren vier Jungs. Da gab es das nicht, ne? Da hast du das. Also da bist du maximal rausgewachsen und da hat das der Bruder bekommen, das stimmt.
Genau. Ja.
Aber bei unseren Mädels ist das so, da wird das auch einfach so umgetauscht, was man halt gerade modisch findet und was einem halt gefällt. Ja, also Kindergeld Deutschland auf jeden Fall positiver Aspekt. Wie ich schon sagte, in diesem Land gibt es auch vieles, was gut ist, definitiv. Und passives Einkommen würde ich es jetzt so persönlich nicht nennen, weil es ist nicht sonderlich passiv. Aber es ist eine große Unterstützung und eine große Hilfe, auf jeden Fall. Genau, muss man ganz klar sagen. Und man hilft einem natürlich, seinen Alltag finanziell besser gestalten zu können in der Familie.
Und die finanzielle Gestaltung, das ist natürlich jetzt auch ein Thema. Ich meine, bei sechs Kindern und dann auch noch gleichzeitig investieren und das alles finanzieren. Wie bist du da dazu gekommen oder was ist da dein Plan oder dein Ziel?
Ja, gute Frage. Ich bin aufgewachsen in einem Elternhaus, wo jetzt, vielleicht geht es ja vielen so, wo finanzielle Bildung jetzt in der Form nicht stattgefunden hat. Ich muss sagen, ich komme aus dem Großraum Dresden. Ich habe noch die letzten sechs Jahre DDR miterlebt. Und dann, als ich 1990 bin ich genau eingeschult worden, wo gerade Wiedervereinigung war. Und wir sind in sehr, sehr, sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Ich habe ja schon gesagt, ich hab drei ältere Brüder und mein Vater hatte wirklich kein großes Einkommen. Das hat aber für mich, und das ist das Spannende, nie eine Rolle gespielt als Kind. Ne? Und das finde ich auch immer wieder spannend. Die Kinder betrachten das ja nicht, ob sie jetzt mehr oder weniger Luxus haben. Das sind Gedanken, die wir Eltern uns vielleicht machen. Für die Kinder spielt das keine Rolle, auch wenn sie es vielleicht anders kommunizieren. Aber wenn du schaust, was für die wirklich wichtig ist, ist das Gemeinschaft, sind das gute Beziehungen, sind das ihre Hobbys? Und natürlich wünschen die sich tausend Dinge, aber das ist doch völlig normal. Jeder Mensch wünscht sich ja wahrscheinlich tausend Dinge. Das heißt aber nicht, dass sie deswegen alles brauchen, um glücklich zu sein. Naja, ich komme leicht ab. Also genau, einfach Verhältnis aufgewachsen, ohne große finanzielle Bildung. Und so bin ich dann selber auch in mein Leben gestartet. Also ich hatte da lange Jahre keinen Blick. Und bei uns war es ein Stück weit so, dass ich habe mich nach dem Studium selbstständig gemacht, weil ich viele Jahre sehr aktiv Musik gemacht habe. Und da hatte ich in feste Anstellung, hätte mit meiner angestrebten Musikkarriere nicht funktioniert. Und aber als wir dann das dritte Kind bekommen hatten, war der finanzielle Rahmen dann so eng, dass ich eine Entscheidung treffen musste. Und dann sind wir weggezogen und ich habe eine Festanstellung angenommen. Und dann kam ein viertes Kind und da haben wir einen Break gemacht und sind auf eine Jahresreise gegangen. Ich habe dann ein Jahr Elternzeit genommen. Wir haben uns ein altes Wohnmobil gekauft, haben unsere Kinder da reingepackt von 0 bis 7 sozusagen. unser Sohn hätte damals sozusagen eingeschult werden müssen, hatten wir keine so richtig Bock drauf, hat uns nicht gefallen. Da haben wir gesagt, wir melden ihn ab und gehen einfach ein Jahr reisen. Klingt ein bisschen simpel, war damals ziemlich heavy, weil wir hatten wirklich einfach null Kohle, haben uns ein ganz altes Wohnmobil gekauft, mussten es renovieren. Meine Frau war schwanger, hat nebenbei noch ihr Diplom absolviert. Keine Ahnung, wie wir das überstanden haben. Das war eine absolut crazy Zeit. Mhm. Und am Ende standen wir vollgepacktes Wohnmobil, 4 kleine Kinder drin, ein Baby, was ununterbrochen gestillt werden wollte, standen wir beim TÜV auf der Rampe und ich habe einfach nur gebetet, dass der uns jetzt endlich die TÜV-Plakette gibt. Und die haben wir bekommen und dann bin ich dort vom Hof gefahren. Und dann ging unsere Reise los. Es war krass, krasse Geschichte. Warum erzähle ich das? Als wir nach dem Jahr wiederkamen und wir uns wieder gesettelt hatten, fing eigentlich das an, dass meine Frau mir so ein bisschen Arsch getreten hat und gesagt hat, hey, dieses Leben von der Hand in den Mund, das muss ein bisschen anders werden. Und da habe ich damals gelesen, ihr kennt das Buch vielleicht, Tony Robbins, dieses fette Wälzer hier, na, wie hieß es? Das habe ich gerade vergessen. Ja. Der hat so ein Finanzbuch geschrieben. Genau. Und das war 2015, genau, und hat mir meine Frau auch geschenkt. Und da ging das für mich an, da habe ich angefangen. Und dann habe ich so einen Lars Robbel, habe ich da irgendwo online gefunden, der von P2P kreiert. Und ich habe tatsächlich, ich glaube 2016, bin ich damals bei Twino, Mintos und Bondora eingestiegen, ja. Genau, so mit 600 € oder sowas habe ich da probiert und habe das einfach mal liegen lassen, weil ich hatte natürlich mega Schiss, dass das schief gehen könnte. Ja, und dann fingen die ersten ETFs an. Und dann habe ich gelesen, habe Podcasts gehört von früh bis spät hier. Finanzvisier rockt und die ganzen Geschichten, ne? Daniel Korte und die ganzen Sachen, war dann in Stuttgart auf der Invest und ja, so fing das an. Und dann haben wir uns ja damals auch getroffen auf der Invest, als ich mit meinem Kollegen damals so einen Online-Kongress, einen kostenfreien gemacht habe zum Thema Finanzen. Lars, da sind wir uns, ich glaube, zum ersten Mal über den Weg gelaufen. Aha. Und so bin ich eingestiegen und habe dann festgestellt, egal, es geht eigentlich nicht darum, wie viel Geld ich einnehme. Natürlich ist es angenehmer, wenn ich mehr einnehme. Aber finanzielle Bildung ist eine Einstellung, ne? Das ist ein Mindset, zu sagen, okay, führe ich ein Haushaltsbuch, habe ich überhaupt einen Überblick? Und am Ende, klar ist es ein Unterschied, ob ich 50, 500 oder 5000 im Monat spare. Aber das Prinzip ist exakt das Gleiche, ne? Das ist am Ende eine Einstellung, das ist eine Bildungsfrage. Und so fing das bei mir an, zu sagen, okay, pay yourself first. Die erste Überweisung im Monat ist die auf mein Sparkonto. Ich führe ein Haushaltsbuch, damit ich weiß, was wir ausgeben und was wir einnehmen, um Überblick zu haben. Und so habe ich mich Stück zu Stück nach vorn gerobbt, erst die ETF-Sparpläne, ja, genau, angelegt.
Hast du immer noch das Haushaltsbuch? Nutzt du das noch?
Absolut.
Echt?
Absolut, okay. Absolut. Okay. Jede Buchung geht, habe ich immer, ich bin noch nicht mal aus dem Aldi raus, dann habe ich schon mein Smartphone und der Betrag ist eingetragen. Ja.
Mache ich es auch noch.
Echt? Aber ist es notwendig? Habt ihr das nicht so im Blick oder im Gefühl, wo das steht?
Also ich habe bei mir ist einfach super Gewohnheit. Spannend.
Okay. Genau, bei mir. Und ich mag es extrem, am Ende des Jahres reinzugucken und zu sagen, hey, was haben wir denn jetzt als 8-köpfige Familie mit einem Hund? Was geben wir für Essen aus? Und sowas, ne? Das sind bei uns zum Beispiel, ich glaube, rund ungefähr 1.500 im Monat, 1.500 €. Und das finde ich einfach spannende Zahlen. Mich setzt das frei, mich setzt das frei zu wissen. Oder zum Beispiel, spare ich für unsere Autos, ne? Also rein für den Unterhalt.
Ja.
Zu sagen, irgendwann geht ein Auto kaputt, irgendwann kostet ein Auto eine Versicherung.
Ja, klar.
Da muss ich nicht überrascht sein. Und wenn ich da zurücklege und sehe, was hat mich das, auch um zu sagen, ist vielleicht, wäre jetzt ein Leasing günstiger? Und dann gucke ich auf die letzten Jahre Durchschnitt, sehe, was hat mich das Auto, haben mich die Autos gekostet? Wir haben 2 Autos. Und dann habe ich einfach ein gutes Gefühl. Also weil ich komme sonst in so ein Mangel-Mindset rein. Also für mich, ich mache mir dann Sorgen über Dinge, weil ich einfach mir einfach Wissen fehlt. Und für mich ist Wissen setzt mich frei, weil damit kann ich einfach besser einschätzen, wie unsere Lage ist.
Ja, ich habe das auch gemacht, aber ich habe das nur gemacht, solange bis, also damals ging es darum, kann man...
Bis du reich warst.
Nee, Quatsch, können wir uns eine Eigentumswohnung leisten, ne? Also und wie hoch kann der Kredit sein, dass nur einer trägt von uns, also Worst-Case-Szenarien, ne? Und dann habe ich halt da ein Haushaltsbuch geführt, um zu wissen, was sind die Fixkosten, was kann man dann, was brauchen wir auf jeden Fall monatlich, eben damals auch noch mit Auto, Versicherung, der ganze Kram. und was ist das Minimum? Und da war die Zeit und danach hatte ich das eigentlich das Gefühl, ich habe es im Griff, ich weiß, was so unsere Ausgaben im Großen und Ganzen sind. Und dann haben wir ja eine Wohnung gekauft und jetzt die ist jetzt auch abbezahlt, genau. Und dann war das ist für mich jetzt nicht mehr relevant, weil ich, also wir haben jetzt keine Steigerung unserer Lebensqualität oder ne, Qualität schon, aber unser, wie heißt es, Lebensstandard hat sich auch nicht verändert über die Jahre groß. Weiß gar nicht, warum ich da jetzt so drauf gucken muss. Ich habe eher weniger Versicherung als mehr, ne, so, daher.
Also mich motiviert das einfach so ein bisschen, meine Lebenshaltungskosten auch immer noch auf einem Level zu halten, wo ich es haben möchte. Ansonsten hätte ich da gar keinen Überblick drüber, wenn ich einfach nur,
du
nur
gibst Geld ausgebe. Lars, du bist doch eher so ein Sparer, oder? Du würdest jetzt nicht all die drei Becher Quark kaufen, sondern du würdest schon immer zwei kaufen, weil du esst ja nur zwei. Also
ja, aber trotzdem, es ist irgendwie, keine Ahnung, jeder unnötig ausgegebene Euro, der fehlt mir halt am Ende für meine Investments. Finanzielle Freiheit.
Aber ich finde es ein Stück weit auch andersrum. Ich finde es halt entspannt. Also auch unsere Beziehung zum Beispiel, ne? Wenn meine Frau irgendwie das Gefühl hat, sie dürfte jetzt nicht so viel ausgeben. Aber dadurch, dass ich da den Überblick habe, sage ich zu ihr, kauf halt, was du Lust hast. Ne? Solange unsere Budgets stimmen, die ich festgelegt habe, dann sind wir ja frei. Ne? Da muss ich nicht immer mit diesem Gefühl, können wir uns das leisten oder nicht leisten, rumlaufen. Sondern ich weiß ja, dass wir es uns leisten können, weil ich einen Überblick habe.
Das macht also ja nicht zusammen, die das, Budgets oder was, die machst du dann?
Ja, bei uns ist das klassisch, genau.
Okay. Sie kriegt Haushaltsgeld okay.
Ach Quatsch, sie kriegt halt einfach eine Karte, die sie benutzen kann.
Hey, lass mich ein bisschen sticheln, weißt du?
mach ruhig. Oder so halt, da muss auch so ein großer Schein im Portemonnaie sein, weißt du, damit man einfach sieht, also das ist ja ein Mindset, ne?
Ach so, echt Bargeld, sowas habe ich gar nicht mehr. Das gibt immer Ärger, weil ich nie Bargeld dabei habe daheim, ja.
Man merkt schon so ein bisschen, Benjamin, du hast dich so ein bisschen von dem Tony Robbins influenzen lassen. Das Buch heißt übrigens
Die oder Bodo Schäfer, ne? Hier ist ja auch Schritte der erste Weg zur Million und sowas. Ja, genau.
Ja, genau. Ja,
absolut.
Ja, der Tony Robbins, also das, ich mag den auch total gern, ich mag auch seine Bücher, aber er ist halt schon sehr, sehr amerikanisch, extrem dieses Motivationsgequatsche die ganze Zeit. Das auf 700 Seiten oder so. Ja, kann man sich auf jeden Fall geben, aber man darf es auch echt nicht überbewerten. Also nicht alles funktioniert, was in diesem Buch steht, unbedingt. Aber er ist halt schon einfach ein Macher, muss man
aber
sagen.
Aber das ist doch fast mit jedem Buch so, oder? Ich finde das auch wieder so eine Einstellung. Meine Einstellung ist, wenn ich ein Buch lese, ich nehme mir das raus, was ich gut finde, und das, was ich nicht gut finde, ist okay. Deswegen muss ich das Buch ja nicht weglegen, sondern ist halt so.
Besten dieser Anna-Chaka-Typ, dieser poor rich kid, poor dead Dingsbums da. Das
Kiyosaki.
Rich, boah. Ja, genau. Also das fand ich das allerschlimmste Buch, was ich je gelesen habe, was so dieses Chaka-Zeug angeht.
Echt? Das ist doch das Beginnerbuch für ganz, ganz viele.
Ich finde das auch richtig geil, das Buch.
Sorry, ich fand es richtig scheiße, das Buch. Tut mir leid, Jungs.
Ich lege jetzt auf.
Ja, da müsst ihr durch.
Gut, aber du guckst auch Arte. Also.
Ja, ich gucke auch Arte. Ich kann auch was mit Literatur anfangen. Das sehe ich nicht. Soll es geben. Ja, aber tut mir leid, dass ich ein Exot bin. Nein, weiter, schwärmt weiter. Ich bin da, ich höre euch zu.
Du, nee, aber wir sind ja auch hier für unterschiedliche Meinungen, ist alles gut.
So sieht's aus, es wäre langweilig. Also bitte, widersprich mir, so viel du kannst.
Nein, ich will nicht widersprechen. Nein, ich finde es spannend. Ich meine, ich finde es ja auch für mich bereichernd, andere Meinungen zu hören, durchaus. Also solange man diskutieren kann, also, ist alles gut.
Ich hab selber vielleicht, greife vielleicht ein bisschen vor, aber was ich so noch nebenberuflich mache neben meinem Job ist, ich habe so eine Papa-Community gegründet, wo wir uns quasi so als Papas zusammen treffen online und uns austauschen über Mindset-Themen, vieles, und aber auch über Finanzen. Zum Beispiel gestern Abend, der Februar ist Finanzmonat bei unserer Community, und da habe ich das auch mal wieder, diese Basics so durchgegangen, und ich finde es halt immer wieder erstaunlich, und das meine ich jetzt gar nicht arrogant, aber wie wenig Wissen in dem Bereich einfach noch rumfliegt. Und ich denke mal, wenn ich jetzt jemand sage, der überhaupt noch nicht angefangen hat, sagt, hey, mach ein Haushaltsbuch, leg eine Sparrate fest, schau dir deine Schuldenseite an, überleg dir, was ist überhaupt deine Strategie, ne? Also wo willst du denn überhaupt hin? Was willst du denn erreichen?
Warum
willst du reich werden ist ja relativ. Na, warum willst du sparen? Genau. Wie sieht denn dein Traumleben überhaupt aus? Ja, das mag alles wie ein Mindset-Bubble-Gequatsche sein. Aber Unzufriedenheit, sage ich immer, entsteht dadurch, dass man gar nicht weiß, was man will. Und wenn man sich mal überlegt, was man eigentlich will, dann hat man wenigstens ein Ziel. Und
mal drüber nachdenken, was wirklich wichtig ist. Ist es das Auto oder ist es was anderes? Absolut. Wie du ja gesagt hast, das hast du eben schon schön erwähnt. Was ist wirklich wichtig? Die Beziehungen sind vielleicht dann doch wichtiger als die neue PlayStation.
Ja, aber wenn du halt den ganzen Tag irgendwie rumrennst mit Geldsorgen, dann nützen dir auch deine tollen Beziehungen nichts.
Das ist richtig. Das ist das Schuldenthema, was ich, glaube ich, als allererstes immer angehen würde, ja. Das finde ich so im Prinzip eher das Thema, das was so ein bisschen rausfällt, ja, dieser Unterschied zwischen Investition und Konsum. Mhm. Also das ist sowas, wo, glaube ich, viele da ganz schnell reinlaufen, ob das jetzt ein Bildungsthema ist oder nicht eher ein Bedürfnisbefriedigungs- Ding bin ich mir gar nicht so sicher. Ne? Also du kriegst ja überall suggeriert, dass du es haben musst. Und du kriegst überall leicht gemacht. Klarna und Co. lässt grüßen. Und das, ist das ein Bildungsthema oder ist das nicht eher ein Bedürfnisthema?
Davon profitieren wir ja als Investoren, ne? Super Modena ja, macht das
ja
auch.
P2P-Kredite, das ist ja, ich meine, ohne Bedürfnisüberschwang gäbe es keine P2P-Kredite, zumindest keine Payday-Loans, ne?
Yes.
Ja, klar.
Genau, wie ging noch der schöne Spruch? Es gibt kein Geld, das teurer ist als das, was du nicht hast.
Ja, absolut. Und das, ich finde halt, wenn jemand einsteigt in das Thema und in meinem Umfeld gerade, ich habe natürlich auch ein Umfeld mit Leuten, die auch selber ein oder zwei oder auch mehrere Kinder haben, das ist ja logisch, man irgendwie passiert das ja automatisch, dass man ähnliche Leute anzieht, wie man selber tickt. Und da ist finanzielle Bildung immer noch, sage ich mal, ziemlich beschränkt, würde ich mal sagen. Und es sind halt auch viele junge Papas dabei und mir macht das riesen Spaß. Einerseits gucke ich halt, was ist zu euch und sehe halt, dass ihr hantiert mit ganz anderen Summen und lasse mich von euch inspirieren. Und gleichzeitig finde ich es dann wiederum schön, dass ich mein Wissen dann wieder an andere weitergeben kann, die ich dann inspiriere als Familienväter. Und das sind für mich einfach solche einfachen Bücher. Da ist der reichste Mann von Babylon oder Richard Poor Dad oder solche Sachen. Die sind halt einfach cool und ich finde, die sind einfach eine niedrige Hürde, da mal einzusteigen und zu sagen, hey, worum geht es hier überhaupt bei diesem ganzen Game und ist das wirklich alles so kompliziert oder mache ich es einfach nur unendlich kompliziert? Aber da rede ich mir auch einen Mund fusselig.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also, es muss ja nicht alles kompliziert sein. Also manchmal ist ja auch mit einem ETF echt getan. Ich meine, und gerade ein Familienpapa, der hat jetzt nicht die Zeit, jetzt stundenlang irgendwie irgendwas Aktien zu analysieren. Ich meine, ich habe jetzt auch eine Stunde irgendwie da gesessen und habe mir ein paar neue Investments überlegt an der Börse. Und ja, das hat halt nicht einfach jeder da irgendwas zu durchleuchten und will das auch gar nicht machen. Also da reicht manchmal eine einfache Ein-ETF-Lösung und da bist du halt durch. Aber wichtig ist halt, dass sie auch die jungen Familienväter irgendwas machen.
Ja, wir hatten gestern Abend die Diskussion, ja, der Silberpreis, der ist jetzt auf einmal so stark gefallen. Und das ist doch alles Manipulation. Und dann habe ich Finanzen nett aufgemacht, halt Silber eingegeben und habe gesagt, jetzt gucken wir mal auf eine Woche, okay, was ist ich, -20%. Jetzt zoomen wir mal auf 5 Jahre, +500%. Und da habe ich gesagt, das ist doch am Ende die Frage nur, welche Zoom-Stufe schaust du dir hier gerade an? Auf was konzentrierst du dich? Natürlich, wenn du jetzt kurzzeitig ständig traden willst, musst du das alles verstehen. Aber mich interessieren doch die ganzen Verschwörungstheorien überhaupt nicht. Ich gucke mir einfach die großen Horizonte an und sage, ich bin Langzeitinvestor. Was interessieren mich denn diese kurzzeitigen Sprünge? Aber das ist natürlich die Strategiefrage dann, ne? Wer jetzt mit kurzfristigem Trading da Rendite machen will, der muss das verstehen wahrscheinlich. Ich muss das nicht verstehen.
Das ist ja schon wieder viel zu detailliert, oder? Ich meine, für deine Väter, die überhaupt noch nichts machen, dann sofort mit dem Silberpreis anzufangen. Also eigentlich
ja,
das ist halt überall Nachrichten.
Auch mal, ich denke mir auch immer, ich frage mich auch immer, warum die immer mit dem Komplizierten anfangen wollen. Aber da rede ich mit dem Mund fusselig, denke ich mir. Ja, Leute, macht doch einfach ein paar simple Sachen.
Das ist einfach mediengetrieben, ne? Also ich meine, das Silber und Gold, das ging jetzt wochenlang rauf und runter durch die Medien. Natürlich wollen die da alle Silber kaufen. Das ist ja, es kommt ja auch viel durch Privatanleger, die das so gepusht haben nach oben. Ist einfach
leider
so.
Leider sind das die halt auch ablosen dabei dann, ne?
Genau, die als letztes einsteigen, ja. Ich bin übrigens auch manchmal einer davon. Also manchmal denke ich mir auch, ich warte so lange und dann denke ich, ja, jetzt bist du drin und dann pfiuh,
du hast auch, genau, du hast auch das Silberteil noch gekauft, ne? Der war
ja, gut, aber ich hab's im September gekauft, also da steht immer noch 48%. Ich habe heute geschaut, 48% im Plus oder sowas. Also okay. Darf ich noch ein bisschen.
Na, außerdem bisschen Luft. Darf man ja auch sagen, wenn man sich ein bestimmtes Budget an Spielgeld zur Verfügung stellt, sag was ich, mit 5% meines Budgets mache ich halt sowas, dann kann man ja auch nur die 5% verlieren.
5% ist kein Spielgeld, aber ja, gut.
Ja, was weiß ich, das darf man ja für sich selber festlegen.
Ja, ja, klar. Also ich meine, 5% in Silber finde ich schon eine Ansage.
Nein, ich meine es generell, dass man sagt, 5% von meinem Budget nutze ich, was ich, um mal Stockpicking zu machen, genau. Oder um mal Silber oder was weiß ich zu kaufen.
Ach so, ja, genau, ach richtig. So, ja, okay, genau. Ja, dann bin ich bei dir, das ist völlig fein. Ja klar, dann tut man sich nicht. Das heißt ja auch immer so, man soll möglichst jung das Ganze machen. Also da ist es gar nicht so verkehrt, wenn deine jungen Papas es so richtig auf die Nase bügeln, weil später werden die Fehler halt deutlich teurer.
Also mit jung meinst du ihr Portfolio oder ihr Alter? Das ist
sowohl als auch, sowohl als auch tatsächlich. Ich meine, ein 10.000 Euro Portfolio auf null oder auf fast null runterzufahren ist halt bitter, aber da kommen wir wieder hoch, ne? Als wenn sie dann mit irgendwie, keine Ahnung, mit der 50 denken, sie sind die Superzocker und sie verblasen ihre komplette Altersvorsorge. Es ist schon so, die alle, die im neuen Markt auf die Nase gefallen sind, sind danach nicht unbedingt unerfolgreich gewesen, wenn sie dran geblieben sind. Das ist halt immer der Punkt. Sind sie dran geblieben?
Ja, so ist es. So, wollen wir mal ein bisschen zu den P2P-Krediten switchen? Ich meine, das ist ja das P2P-Café.
Ach so, jetzt wo du sagst, Lars.
Das ist nicht das Silber-Café oder Mindset-Café. Ist zwar auch alles wichtig, aber ich will mal jetzt ganz gerne wissen, was du so an P2P-Krediten im Portfolio hast und ja, wie du so ein bisschen auf die Plattform schaust vielleicht. Und wie viel prozentual das überhaupt von deinem Portfolio ist, wäre vielleicht auch ganz interessant.
Gerne doch. Also prozentual sind es bei mir so was, grob 25.
Wir reden schon über ein sechsstelliges Portfolio in Summe bei dir, oder auch? Oder magst du es gar
insgesamt
nicht verraten?
Über alles.
Ja, über alles.
Doch, ganz. Ich habe gar kein Problem, meine Zahlen zu teilen. Ich bin, genau. Ich sag mir mal, als alleinverdienender Sechsfachvater bin ich sehr stolz auf das. Auch wenn das nicht die Zahlen sind, die mit den anderen arbeiten.
Du arbeitest ja auch in einer Branche, der es noch richtig gut geht, muss man ja auch sagen. Das ist ja auch was Privilegiertes, was du hast. Ne? Also du verdienst mehr als ein Wald- und Wiesen-Softwareentwickler, nehme ich an, bei uns. Weil das ja einfach eine Branche ist, die der gut aufgestellt ist, noch.
Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt Wald- und Wiesen-Entwickler bei SAP oder bei Vector oder sowas sehe, verdienen die wahrscheinlich noch mehr als ich. Aber ich arbeite als Ingenieur in der Automobilbranche. Genau, bei einem schwäbischen OEM sozusagen. Und ja, auf jeden Fall haben wir gute Gehälter, Punkt. Und
Punkt,
da bin ich auch happy
sagen.
Mit.
Ja.
Und
nicht nur 13, ne?
13 was?
Nicht nur 13 Gehälter habt ihr.
13, du gute
habt
Frage.
Nicht sogar 14?
Das schwankt, das ist nicht zugeschrieben. Das ist jährlich abhängig. Auf jeden Fall 13 irgendwas, ja. Aber wie gesagt, das jetzt aktuell sind es auf keinen Fall 14, weil es ja der Branche gerade nicht so gut geht. Genau. Aber wie gesagt, keine Klagen, große Dankbarkeit, dass ich das haben kann. Und ja, insgesamt ist mein Portfolio sechsstellig, aber jetzt nicht in P2P. In P2P habe ich knapp 50.000, etwas über 50.000. Und das sind ja, 25% grob von meinem gesamten Portfolio.
Das genau. Hast du aber auch dein Gesamtes gerade verraten, ne? Das weißt du schon.
Ja, habe kein Problem damit, das zu verraten. Also ich habe da nichts.
Aber da wir wissen, dass die finanzielle Bildung, aber bei unseren Zuhörern muss ich die halt auch verraten. Unseren Zuhörern ist die finanzielle Bildung schon ziemlich gut. Die kriegen das hin.
Ja, das ist mir schon klar. Ja. Also, weil du gefragt hast, ich habe ja schon vorhin mal angedeutet, als ich glaube 2016 angefangen habe, da habe ich Mintos, Twino und Bondora, damals war es ja noch das alte Bondora ohne Go & Grow, genommen und habe da einfach Geld, ich glaube es waren 500 oder 600 Euro pro Plattform, reingelegt und dann habe ich einfach nichts gemacht, außer das zu beobachten und ein Gefühl. Ich habe ein Jahr lang bestimmt da nur einfach mich immer mal wieder eingeloggt und immer mal beim Lars mitgelesen, was der gerade so anstellt und habe einfach das nur beobachtet und habe einfach nur gespart sozusagen und mich belesen und versucht mich da so zu bilden, was man halt so an Zeit übrig hatte. Ich habe einen langen Fahrtweg da mal gehabt, das heißt, ich hatte einige Zeit, Podcasts zu hören auf der An- und Abfahrt. Und genau, und habe da einfach abgewartet, was da so passiert. Und eigentlich so das Ganze ein bisschen intensiver betrieben, habe ich dann erst so seit zwei Jahren dann angefangen. Ja, dann kam PeerPerry dazu.
Warte mal, was ist mit Bondora passiert? Ich meine, das war ja schon dann interessant, oder? Ist da irgendwas rausgekommen positiv oder waren die 500 Euro faktisch weg dann für dich?
Nein, also das ist alles positiv gelaufen. Also ist für mich zumindest aus meiner Perspektive heraus, wenn man nicht so viel Erwartungen hat und die Renditen waren ja damals, keine Ahnung, ihr werdet das besser wissen, ich habe das jetzt nicht mehr so sehr im Kopf, aber das war auf jeden Fall ja jenseits der 10%, wo man dann Renditen gemacht hat, so bei Twino als auch bei Mintos in der Anfangszeit.
Ja, bei Bondora haben ja viele Geld verloren, gerade weil sie halt in den Krediten investiert haben, die dann halt weg waren.
Okay, ich habe nichts verloren. Also das ist nichts verloren. Ich habe nicht viel verloren, sondern also meine Renditen waren eigentlich immer okay. Genau, bis halt irgendwann das Go and Grow kam und das habe ich eine Weile beobachtet und irgendwann ist man ja sozusagen fast zwangsläufig. Oder war es zwangsläufig?
Nee.
Nein, man konnte ja irgendwann keine mehr nachkaufen von den anderen.
Genau, ja.
Und dann, genau. Ich glaube, ich habe heute auch noch Einzelbeträge. Ich habe es nie verkauft, sondern ich habe das, lass es auslaufen. Es kommen heute noch welche aus den alten Krediten sozusagen, die zu Ende laufen.
Hast du es getrackt, was dich die 500 Euro dann, wie viel da am Schluss übrig waren? Also wie viel du abgehoben hast von den 500 Euro bei Bondora? Oder hast du dann in der Zwischenzeit auch mal zu Go & Grow einen Teil geschiftet und so?
Genau, ich habe das dann zu Go & Grow geschiftet. Und das ganze Tracking, ganz offen ehrlich, habe ich jetzt erst noch nicht, mache ich noch gar nicht so lange. Also diese ganze Portfolio-Performance-Geschichte habe ich im Zuge eigentlich erst in den letzten Monaten angefangen und habe da versucht, historisch alles einzupflegen, was ich gefunden habe,
okay,
um Überblicke zu finden. Also ich glaube, wenn ich jetzt, ich gucke gerade mal auf meine Tabelle historisch gesehen, also bei bei Bondora kann ich es schwer sagen,
naja.
Aber da sind ja jetzt die 6%, ne, die erreiche ich auch logischerweise bei, was wie soll es auch anders sein. Und bei Mintos, wenn ich auf die längere Frist gucke, bin ich so bei knapp 11% über die Gesamtzeit, seitdem ich da investiere. Und bei Twino durch die Rückholung jetzt bin ich wieder über die 10% gekommen. Vorher war es ein bisschen schlechter. Aber dadurch, dass sie jetzt ja im Januar die Kredite da zurückgezahlt haben.
Das heißt, du hast relativ viele Vietnamesen auch noch bei dir im Portfolio, oder? Wenn du nur 10% hast.
Ja,
ja.
Hört sich so an, ja.
Ja. Also, ich gebe ganz offen und ehrlich zu, ich lese das mal begeistert mit, wenn ich in die Telegram-Gruppe schaue, aber ich halte mich auf dem Zweitmarkt zum Beispiel nicht auf. Also für mich ist wirklich Zeit ist halt einfach super, super kostbar.
Ja, klar.
Und ich arbeite nach dem Pareto-Prinzip, das sagt, dass ich halt 80% meines Finanzerfolges in Anführungsstrichen mit einfach 20% der Zeit erreichen muss und darf. Von daher, für mich ist keine Zeit jetzt irgendwie, also ich nehme mir keine Zeit dafür, jetzt auf Zweitmärkte zu gehen und einzeln, wenn jetzt irgendwelche 16% da irgendwo kommen, mich da jetzt einzulocken und die zu kaufen. Mm. Das ist einfach nicht mein Fokus. Ich sage mir dann wirklich, auf Langzeit ist das für mich nicht so relevant. Das ist nicht das, was ich jetzt, das ist wie wenn andere das Hobby haben und das kann ich total nachvollziehen und da richtig Bock drauf haben und ich gönne denen das von Herzen, aber für mich ist das nicht Fokus. Für mich ist zu sagen, hey, jedes Wachstum ist für mich das Entscheidende, dass ich was mache, dass ich was tue, dass ich sehe, es geht vorwärts und dass ich mich freue, dass ich jetzt irgendwie monatlich ungefähr 500 Euro sozusagen Ausschüttungen habe, an Zinsausschüttungen, denke ich mir einfach, wie geil ist das denn? Ne? Also das ist für mich einfach dass dadurch, dass du was gemacht hast, mit deinen Möglichkeiten, die du hast, mit dem, was ich halt als, wie ich schon sagte, meine Situation sparen kann, sowas aufzubauen, finde ich einfach, weißt du, der Lars träumt halt von, nicht träumt, der wird es auch erreichen, von 7.000 Euro Ausschüttung und bei mir sind es halt 700. Aber am Ende des Tages ist es für mich, würde ich die 7.000 sofort nehmen, wenn es jemand anbietet. Aber es ist am Ende nicht das Entscheidende für das, was mit mir passiert, nämlich, dass ich eine Vision habe, wonach ich mich ausrichte und darauf Stück für Stück hinarbeite. Mhm. Und was für mich auch ein Riesenthema ist, ist einfach das, dass mir super wichtig ist. Ich liebe meine Eltern extrem, aber ich wünsche meinen Kindern eine ganz andere finanzielle Bildung. Und somit integriere ich die ganz stark in das Thema. Die wissen genau, was ich verdiene, wie viel Abgaben man zahlt. Und denen zeige ich auch meine ganzen Portfolios. Und meine Frau ist echt froh, dass mein großer Sohn sich jetzt dafür interessiert, weil sie gibt sich zwar Mühe, aber sie interessiert sich nicht dafür. Und sie ist froh, dass ich jetzt mit jemand anders darüber reden kann. Und mir ist es ganz wichtig, vor allen Dingen das auch mit meinen Kindern zu teilen. Und wenn ich sehe, was die jetzt für ein Wissen haben, dass ich jetzt mit meinem großen Sohn seinen ersten eigenen ETF-Sparplan angelegt habe, finde ich es einfach, das schon ist es mir das wert, das Ganze zu machen, um zu wissen, dass dadurch, dass die so früh anfangen und das Wissen schon so früh haben, dadurch natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit und Perspektive haben, genau, das für sich zu entdecken.
Das heißt, du hast eigentlich so dein Portfolio müsste man nehmen und dann sagen, das ist das Pflegeleicht-Portfolio, oder? Weil du steckst da wenig Zeit rein. Ne? Also das heißt, Mintos auch voller Auto-Invest, oder? Da gibt es nur Auto-Invest
bei dir. Nee, tatsächlich nicht. Habe ich tatsächlich angefangen, als ihr davon, oder ich sage jetzt mal, der Last Probe übergegangen ist, diese einzelnen Automatik-Portfolios abhängig zu machen, habe ich dann mit auch umgestellt und habe das auch, ob ich damit sehr erfolgreicher bin, als wenn ich einfach nur das normale Portfolio genommen habe, weiß ich nicht.
Genau, aber du bist ja schon zum Teil automatisch auch unterwegs.
Ja, also genau.
Du hast ja Auto-Invest, ja.
Okay. Ach so, du hast schon Auto-Invest.
Genau, ich mache halt Auto-Invest, aber ich habe halt, nein, ich habe halt viele Auto-Invest, ne, mit bestimmten Budgets, wie viel da reinlaufen und halt habe dann nach der Excel von euch dann halt ausgewählt, in welche will ich, weil ich das Gefühl hatte, dass beim Mintos dann doch das ein oder andere mir zu viel ausgefallen ist.
Ich muss ja hier mal skandalös was droppen. Ich mache das ja nicht mehr. Weil ich habe auf dem Kontoauszug, also es gibt ja jetzt diese Auto-Invest-Gebühr und mich hat das irgendwie, ich hatte das irgendwie innerlich gestört, diese, keine Ahnung, immer weiter steigenden Betrag Monat für Monat zu sehen. Und deswegen mache ich das jetzt wieder manuell.
Mensch, Lars, du Kürtsch, wenn du jetzt mein Grinsen sehen würdest, ey. Wie jahrelang lagst du mir in den Ohren, oh, manuell investieren, voll lame, wir hatten so viel Zeit.
Ja, da habe ich aber auch noch nichts bezahlt.
Ich habe tatsächlich auch umgestellt. Du hast mich endlich durchgequatscht. Mach weiter.
Ich finde das so ein spannendes Thema, weil wenn man jetzt, das sieht die Frage, wo die Leute davor sitzen und sagen, oh, ich will jetzt meinen ersten ETF-Sparplan anlegen und dann fangen die an zu vergleichen, ob der iShares oder was weiß ich, ob der 0,01% mehr oder weniger hat oder wo der gerade im Auktionsangebot in meinem, dann denke ich mir, Leute, ihr habt das Prinzip nicht verstanden. Ihr verliert jetzt hier, das sind diese 80% der Zeit, die man nach Pareto dann aufwendet für eine Sache, aus meiner Sicht. Das kann man machen, wenn das dein Haupthobby ist, aber ich habe einfach noch ganz viele andere Sachen in meinem Leben zu tun, auf die ich Bock habe. Es ist meine Familie, dann ist es doch noch mein Sport. Ich mache noch Triathlon, da braucht man auch so einige Zeit zum Training. Habe noch meine Selbstständigkeit nebenbei. Von daher, das muss einfach laserfokus scharf eingestellt sein und darf nur einen bestimmten Zeithorizont verbrauchen. Und damit will ich trotzdem, sage ich mal, das für mich maximalste rausholen. Und das sind natürlich für mich die Autoinvests, ja, einfach logischerweise die Qual der Wahl.
Das weiß Mintos auch, deswegen bezahlst du es.
Aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, also ich habe das mit dem Zeitaufwand mal verglichen. Also diese Autoinvest, ich habe immer noch so 12 Stück oder so, die gerade auslaufen. Und die muss man ja auch immer überwachen. Und ich habe gemerkt, das ist kein großer Unterschied, ob du dir jetzt gerade ein paar Pakete auf dem Primärmarkt zusammenklickst oder halt ständig diese Autoinvest überwachen musst. Zeitlich merke ich da überhaupt nichts.
Weißt du, was der Unterschied ist, Lars, bei mir? Dass ich tatsächlich dann doch dazu neige, ein bisschen mehr zu klumpen als ohne. Als mit den Autoinvests, weil halt man dann doch ein halbes Prozent mehr da, jetzt nehme ich den halt doch mit, obwohl, ne? Und bei den anderen war ich etwas gnädiger, was so die Zinsen anging. Aber solange es gut geht, gibt es natürlich dann auch mehr Rendite unterm Strich.
Genau, das spart halt schon ein paar Euro mittlerweile. Also,
das auch, ja.
Es ist ja letztlich wie ein Gehalt, was ihr euch dann zahlt dafür, dass ihr die Zeit dann halt investiert.
Ja.
Ne?
Ja,
aber wie gesagt, also das ist kein großer Unterschied. Ja. Also ich glaube, den meisten Zeitvorteil hast du wahrscheinlich, wenn du wirklich die komplett automatisierte Strategie von Mintos nutzt.
Ja.
Aber da hast du dann wahrscheinlich auch einen deutlichen Renditeabschlag, würde ich mal meinen.
Ja, ich denke, bei diesem Video habe ich das auch drin, dass man mit der Core-Strategie mal anfängt, um überhaupt mal das zu sehen, wie das funktioniert.
Genau.
Aber
absolut.
Dann würde ich auch sagen, sollte man davon die Finger lassen, weil das ist halt immer noch die Restrampe. Da sammelt sich halt immer noch ein Haufen Krusch. Ich habe die auch bei mir laufen mit ein paar Euro, einfach damit ich sehe, was da reinkommt. Auch bei den Anleihen, das ist auch schön, da gibt es auch die schöne Strategie, aber die sammeln halt auch Sachen ein, die würde ich mit der Beißzange nicht anrühren normalerweise.
Ja, das ist echt so ein Mist auf dem Markt, das ist auch unglaublich, also Wahnsinn.
Ja, ich glaube, Ende März darf ich raus. Ende März, irgendeine Cashback oder irgendeine Aktion gab es in 1% oder sowas. Ich meine, ich habe mir 31.3. gemerkt, ab da darf ich wieder aus der Strategie raus. Und dann
kannst du mit Aktien bei Mintos weitermachen oder mit Kryptos, die dann ja auch noch kommen.
Ja, jetzt hast du schon was gespoilert, was es noch gar nicht offiziell gibt. Das.
Ja, das haben sie aber angekündigt. Also das steht in dem Aktienpitch.
Ach so,
den sie gerade auf Twitter haben.
Genau.
Also ich habe nichts verraten.
Puh, ja, Glück gehabt. So, jetzt Benjamin, jetzt haben wir Twino und Mintos haben wir abgefrühstückt. Das sind zwei passive Anführungszeichen. Bondora hat er mal noch, auch passiv.
Genau.
Was war noch in deiner Liste
Modena
drauf?
Modena hat er, glaube ich, noch gesagt, ne? Modena?
Genau, also Modena, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das ist auf jeden Fall, finde ich, super spannend. Ihr habt das ja auch schon ordentlich gepitcht. Halt diese Direktauszahlung bis aufs Girokonto durch sozusagen, ist ja das Passivste, was man als passives Einkommen fast erreichen kann in der ganzen Branche. Also da braucht man sich ja nicht mal einloggen, um eine Auszahlung sozusagen auf sein Konto zu bekommen.
Machst
das
du
ist
das?
Halt, finde ich, schon noch nicht. Okay. Ich habe habe es zwei, dreimal getestet. Also ich habe es schon mal gemacht, um es einfach zu testen, ob es funktioniert. Aber dann habe ich es wieder abgeschaltet, um halt den Zinseszins im Moment drin zu lassen. Mhm. Aber ich wollte halt mal wissen, ob es funktioniert.
Ja,
hat funktioniert.
Gut, ja.
Und wie gesagt, ich habe auch allein die Überweisungsgeschwindigkeit, das hatten wir ja schon eingangs mal. Ich habe wirklich, es ist manchmal schneller als eine Datei im Windows Explorer ans andere Fenster zu kopieren, wie man da Gelder hin und her schieben kann inzwischen. Ja, wirklich bei Mintos und Bondora habe ich ausgezahlt und eine Minute später bei Moderna eingezahlt und sofort investiert. Das waren insgesamt vielleicht 3 Minuten zwischen 3 Plattformen. Das fand ich schon beeindruckend.
Das ist schon cool, ne?
Wie schnell das geworden ist.
Ja.
Also da brauchen wir fast mit PayPal länger heutzutage. Genau. Also Moderna ist noch eine Plattform, die ich jetzt verstärkt oder mehr nutze. Dann aus der ganzen Riege der, sag ich mal, ich investiere nicht bewusst in einen Kredit, kommt natürlich dann noch der Moneyfit Smart Saver dazu.
Mhm.
Genau, das ist ja auch so eine Einfachstrategie, wo man nicht so tief eintauchen muss. Und dort bin ich dabei, mir halt so eine Festgeldtreppe aufzubauen mit den Langläufer-Investitionen. Genau. Und dann weiter geht's mit Astera Estate. Das ist ja eine der jüngsten. Da gab es ja die Cashback-Aktion, ne? Ich meine, wird den Zuhörern allen bekannt sein wahrscheinlich.
Aber da sind wir schon wieder auch bei den Passiven, oder? Da musst du ja den Kredit picken und so und eigentlich durchlesen, oder nicht? Wie siehst du das?
Na gut, so viel Auswahl hast du ja nicht. Das sind halt dann am Anfang waren es, ich weiß nicht, Lars oder du, Thomas, wie viel am Anfang gab es ein paar Immobilien da zur Auswahl, aber dann hat es ja schnell abgenommen, dass man so vielleicht 2, 3, 4 auswählen kann. Viel mehr sind da nicht auf dem Markt.
Gut, in meinem Endeffekt investiere ich das große Unternehmen und wenn du vertraust dem Ding oder vertraust dem halt nicht, ja.
So sieht's aus.
Und was machst du dann? Einmal im Monat Geld abziehen oder sammeln und nächstes Projekt mitnehmen?
Jetzt gerade habe ich umgestellt auf Sammeln, genau. Und um dann in ein nächstes Projekt zu gehen.
Mhm.
Und das nicht mehr sich kreiseln zu lassen im Gleichen.
Ach, du hast Compound angehabt. Ja, aber warum,
genau, am Anfang hatte ich Compound.
Warum machst du nicht weiter Compound? Warum hast du dich entschieden, ein neues Projekt reinzunehmen?
Wegen Cashback.
Haben die neuen nicht schlechtere Zinsen als die alten?
Gute Frage, ich glaube schon, ja. So betrachtet. Ja, hast
also,
du natürlich
recht. Weiß nicht, ob so. Also bei Ventus war es das so, Lars, richtig, korrigiere mich, dass es eigentlich nicht lohnt, bei den ganz alten Projekten den Compound auszuschalten und dafür ein neues zu kaufen, oder? Weil das in Summe, glaube ich, besser war mit den, was waren das, 18-19% als ein neues mit 16% und Cashback.
Ja, ja, es war so, ja.
Aber keine Ahnung, wie das ist bei Asteras, ob es da auch schon so weit ist. Ne? Nur mal so als Anregung wollte ich dir das mitgeben.
Ja, gut, man lernt viel dazu, deswegen bin ich ja hier, genau. Und falls ich dem einen oder anderen zuhöre, wird es vielleicht auch was bringen. Genau, also müsste ich mal nachrechnen. Ich glaube, man kann das Compound wieder anschalten, oder?
Jederzeit. Jederzeit kann es anschalten.
Genau, ich werde es mal vergleichen, guter Hinweis. Genau, ja, Bondora haben wir drüber geredet, das ist bei mir auch der größte Anteil, einfach auch, weil ich das mit den Kindern zusammen mache, weil ich dort auch Gelder von denen liegen habe, nach ihrer Entscheidung natürlich und ihrer Zustimmung. Und das ist einfach, wie ihr schon vorhin gesagt habt, das ist halt brutal hart flexibel inzwischen geworden.
Wie habt ihr das dann gemacht? Jedes Kind einen virtuellen Account? Nee, oder?
Excel-Tabelle. Also genau, ich habe ein Bondora für die Family und dort führe ich eine Excel-Tabelle drüber tatsächlich, wer dort wie viel drin hat.
Das heißt, Effekt, wie das beim Lars war, das bei deinem Sohn, ne? Oder von wegen, du kannst ihm zeigen, jeden Tag gibt es ein Euro oder 50 Cent oder so, dann kannst du halt dann nicht so machen, ne?
Ja, das geht ja bei den neueren Accounts nicht mehr. Wahrscheinlich, Benjamin, hast du einen von den neueren und da kannst du ja keine Unterkonten mehr anlegen. Aber gut, würde dir eh nicht reichen, weil du hast ja viel zu viele Kinder. So.
Ich habe zwei laufen bei, genau. Ich habe jetzt aber nicht versucht, noch einen dritten anzulegen, aber ich habe zwei laufen, einen für, sag ich mal, meiner oder von meiner Frau und mir und eins von, was so Family-Geld ist, wo die Kinder halt so ein bisschen hinsparen und was sie halt mal geschenkt bekommen und dann sehen, wie das wächst und da kann, das finde ich einfach cool, mit denen das so zu zeigen. Und man sieht ja trotzdem, dass da jeden Tag irgendwie 2, 3, 4, keine Ahnung, Euro da reinpurzeln auf die Summe. Genau. Ja, Peerberry hatte ich schon gesagt. Peerberry ist eine Maschine, ein bisschen langweilig geworden. Also bei mir sinkt das langsam so gern 8% ab, die Rendite. Von daher bin ich da ein bisschen am Überlegen, was ich damit mache.
Also langweilig finde ich bei P2P-Krediten tatsächlich ein positives Kriterium.
Ja, das, absolut. Also es ist, also, da habt ihr ja auch schon das eine oder andere Mal drüber diskutiert. Aber
ja, klar, 8% ist halt auch sehr dünn. Also da nähern wir uns halt schon, wenn ich einen Modena
angucke. Mit BDF-Sparplan, ja.
Ja, das ist ja nochmal eine andere Assetklasse, aber halt so auch, oder was hat Monifet? Haben die mittlerweile auch schon so um den Dreh rum?
Naja, mit 7,5, aber mit den Walls kriegst du bis zu 10,2, glaube ich.
10,5.
Ja gut, da habe ich auch ein, zwei 10, Jahre 5, gefunden. Ja. Das, aber, richtig. Genau.
Aber. Ja, aber man kann auf E-Mail kann man raus gegen Zinsabschlag, das geht. Das machen die nicht großartig publik, aber das geht. Also man kann das Geld früher rausziehen. Ja, okay. Kannst eine Anfrage stellen. Ob sie das dann annehmen, ist natürlich dahingestellt, aber ich glaube, das geht.
Okay. Ansonsten kann man sich ja die Zinsen auszahlen lassen bei den Großen halt, ne? So ähnlich wie bei Bordena, dass du sagen kannst, du willst die Zinsen raus haben und lässt nur den Betrag drin. Was ich auch super flexibel finde, halt für eine Art passives Einkommen sozusagen.
Ja, ich weiß, kann man das, irgendwann muss ich da wieder rein im Monifit, ich sehe schon. Ich habe es im Last letztens schon gehabt, dass jetzt, wo bei Ländermarke die Zinsen ja auch unter 15% oder auf 15% gefallen sind, bei Mintos, habe ich 9% habe ich da gesehen, Credits, da ich gehabt, die haben irgendwie Lack gesoffen oder so, also irgendwie das.
Ja, das ist echt dünn geworden bei Mintos. Das ist echt krass, ja.
Also von daher, vielleicht dieses Jahr doch wieder Monifit, juhu, freue mich.
Ja, oder halt das Geld so ein bisschen sammeln für die ganzen Cashback-Aktionen. Ich meine, also ich habe schon gesagt, also es macht eigentlich gar keinen Sinn mehr, überhaupt noch ohne Cashback-Aktionen zu investieren, weil einfach so viel Angebot da ist. Man muss das eigentlich gar nicht mehr machen. Also eigentlich kannst du mal warten, Geld sammeln und dann nutzt du halt die Cashback-Aktionen aus. Kann man auch ganz gut machen mittlerweile.
Aber dafür ist das sowas, ja gut, Monifit halt nicht, aber Bondora und Modena ist halt dann für eigentlich ganz geschickt für eben genau sammeln für Cashback-Aktionen. Zumindest
habe ich. Nee, bei Monifit gibt es ja sowas nicht, da kannst du immer nur ein iPhone oder irgend so einen Scheiß gewinnen. Nee. Das ist sowieso keiner braucht.
Und als Sammelstelle taugt es ja auch nichts, weil du nicht so schnell rauskommst.
Ja, zumindest nicht bei den Vaults.
Ja.
Bei Modena kann man aber aus der dynamischen Vault nur direkt aus seinem Konto auszahlen, ne? Also dann kriegst du dann bis aufs Giro zurück, oder? Man kann es nicht rumschieben innerhalb der Plattform, so wie bei Monifit Smart
Saver. Doch, du kannst einfach auszahlen, dann ist erstmal nicht auf dem Giro-Konto, sondern was meinst du jetzt, die Zinsen oder die?
Nee, den Betrag.
Bei der dynamischen kannst du ja den Betrag einfach in dein Portfolio auszahlen und dann in eine Vault draus machen.
Ja, das geht.
Ja, dynamisch ist auch. Okay.
Und bei den anderen werden die Zinsen übrigens auch ausgezahlt, wenn du das aufs Konto haben willst. Das ist mit dabei.
Richtig, genau.
Das ist, genau.
Das habe ich auch schon mal getestet.
Ja.
Ja. Aber generell kann man genau. sagen, dann entwickelt sich ja die P2P-Branche eigentlich genau in die Richtung, die du es haben möchtest. Also es wird ja alles immer passiver und man muss
es
gar nicht so
viel machen. Es wird immer einfacher, genau. Für euch auch wahrscheinlich stinkend langweilig, aber...
Ja, kommt drauf an. Ich meine, auch bei Triple Dragon jetzt diese neuen WLS-Plattformen alle, klar, da muss man die Projekte selber einmal klicken, aber danach hast du halt ja 3-4 Jahre Ruhe, je nachdem, wie lange das Projekt läuft, musst du halt nichts mehr machen, ganz von außen zu gucken. Also das ist eigentlich auch echt angenehm, wenn man das ja möchte.
Ja, es wird halt dann auf Kosten der Rendite irgendwann gehen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Was meinst du?
Diese Einfachheit, die wird auf Kosten der Rendite gehen. Ich glaube, das wird einfach immer mehr dann, also sowas, wie wir jetzt ja bei Monifit ja auch haben. Also es gibt halt nicht mehr die 17-18%, sondern es gibt dann halt nur noch die 10%. Bei Modena gibt es auch nur um die 10-11% vielleicht. Da gibt es ein bisschen mehr, ne? Ein bisschen Tacken anders. Bondora 6%. Estate Guru. Wie heißen sie da? Heißt er auch Estate Guru Go oder so? Heißt doch genauso. Oder Crow? Estate Guru
Grow, ja, ja.
Ja, eben. Da gibt es dann 8%, habe ich heute gesehen. Also, ja.
Ja, es ist halt, muss man es ist halt wirklich die Frage die Frage der Perspektive. Also wenn du jetzt so immer noch mich oder Kollegen unterhalte, die dann halt immer noch irgendwelches massig Tagesgeld rumliegen haben, wo sie halt keine 2% drum bekommen, ist es halt immer noch deutlich mehr trotzdem. Ne?
Ja, aber ich erspare uns jetzt die Diskussion über das Risikoprofil und ne, also das ist dann bei 6% bin ich halt schon nah dran, also noch nicht ganz am großen Unternehmens-ETF, ne? Der hat halt der hat nur knapp 4% oder keine 4%, aber der ist halt ein ganz anderes Risikoprofil. Ein ganz, ganz anderes Risikoprofil.
Ja, 6% ist echt schon eine harte Grenze. Ich meine, mein Dividendenportfolio hat aktuell eine Rendite von 5,92, also eine Ausschüttungsrendite 5,92 oder 5,94%. Damit bin ich ja schon relativ hoch, aber das ist ja schon auf Bondora-Niveau quasi. Ja. Und da bin ich dann mit dem Aktienportfolio doch noch deutlich sicherer unterwegs, was das angeht. Aber Bondora gibt es ja auch schon seit 17 Jahren.
Also, und es ist ja eine andere Asset-Klasse.
Also muss es nochmal 17 Jahre laufen, von daher sind wir safe. Ja, ne? Ja.
Genau. Aber immerhin ist es jetzt nicht die beschissenste Plattform, die dann nur 6% Rendite bietet, sondern ist halt schon jemand, der am längsten mit dabei ist. Also das kann man auch durchgehen lassen, finde ich. Auch wenn es natürlich eine Sicherheit gibt, ist klar.
Gut, aber PeerBerry, hast du gesagt, wäre der gerade zu langweilig, was die Zinsen angeht, und dann mehr als Terra wagen, oder was war dann dein Fazit danach?
Nectaro ist der Nectaro-Wagen.
Genau. Ah, da kannst du ja auch mit dem Auto-Invest eigentlich alles erschlagen, oder? Da muss ja, kostet nichts. Mittlerweile gibt es leider nicht mehr, aber kostet schon nichts.
Genau, am Anfang gab es da sogar noch, was würde sagen, eine Art Cashback-Nerven.
Ah, das war ja genau das, was du bei Mintos gezahlt hast, haben sie dir halt dort als Cashback gegeben. Ja, 0,29%. Das ist schon eine nette Sache, ja. Ja, läuft ja auch wie geschnitten Brot. Allerdings gibt es gerade ein bisschen Schluck auf oder Rumoren, weil sie ja diese Zinszahlung umgestellt haben und bei vielen dann erstmal der Monatsanfang ziemlich dürftig ausgesehen hat.
Ja, und die haben jetzt auch noch rückwirkend gebucht, habe ich gesehen. Also totales Chaos, also rückwirkend vom Januar noch Zinsen reingebucht, habe ich heute auch gesehen. Ziemlich ärgerlich, wenn man den Januar abgeschlossen hat, dann rückwirkend noch irgendwelche Zinsen bekommt, dass man nicht mehr sieht. Und dann passen die Kontostände hinterher nicht mehr zusammen. Bisschen ärgerlich.
Ja gut, ich trage hier immer nur die Differenz zum letzten Mal Kontostand ein, deswegen fällt mir sowas nicht negativ auf. Mir ist nur aufgefallen, dass halt sehr wenig zurückkam. Ne? Und dann gab es Pending Payments, auch recht viele bei mir und bei anderen auch. Die kamen auch relativ spät im Vergleich zu sonst. Aber hallo, ich meine 14,5% ohne Ruckeln, was wollen wir, ne?
Genau. Also Nectaro haben wir dann schon angesprochen. Das ist sozusagen noch, ich glaube, noch die drittletzte, wo ich drin bin. Die ist so ein bisschen so hobbymäßig, macht mir auf einen mit am meisten Spaß, diese Plattform, weil ich sie halt noch ganz gut überblicken kann, wo mir Mintos ganz schön komplex geworden ist, zum Beispiel. So finde ich das halt ziemlich straight und simpel gehalten. Genau. Und dann die letzten beiden, die ich noch habe, ist Crowdpeer und Endemo. Genau. Dann müsste man durch sein bei dem, was ich
Also zu Crowdpeer kann ich ja nichts sagen. Das ist ja Lars Steckenpferd, aber das ist ja klassische Unternehmenskredite, oder? Was man da auch von Hand picken muss, oder gibt es dann Autoinvest?
Also ich habe es ausgewählt tatsächlich, aber das bin ich auch mit einer sehr, sehr kleinen Summe unterwegs. Das habe ich eigentlich mehr so zum Ausprobieren gemacht. Ein bisschen Cashback mitnehmen gab es da, ich glaube, relativ hoch. Und da musste man eine bestimmte Summe, ich weiß jetzt gar nicht mehr was, investieren, um das zu bekommen. Aha. Und dann habe ich das erstmal liegen gelassen, genau. Und Endemo ist ja sozusagen nochmal eine komplett andere Klasse, also von den Inhalt, wo man rein investiert. Das fand ich einfach, ich mag Immobilien ganz gern, von daher fand ich das etwas Spannendes anderes.
Und die bei Indemo, machst du das dann mit dem Auto-Invest oder machst du das auch von Hand?
Von Hand, tatsächlich.
Dann nimmst du die
Aber
Zeit.
Das muss man ja dann eh warten. Was jetzt drin ist, ist drin. Jetzt müsste ich ja nachschießen und erst wenn irgendwann die Projekte verkauft werden, kommt man ja an sein Geld wieder.
Ja.
Das heißt, solange jetzt da nichts verkauft wird, brauche ich da jetzt eh nichts machen und nichts Neues auswählen.
Du kriegst auch eine Mail, brauchst keine Angst zu haben. Die
informieren dich. Richtig, genau.
Also du hattest schon verkauft oder noch keiner, da bist du ganz frisch dabei.
Doch, ich hatte schon mal ein paar Euro verkauft, da kam schon mal eine Mail, genau. Und dann habe ich mich mal eingeloggt wieder und habe das mal gebucht in Portfolio Performance, aber ansonsten ist das ja, passiert da ja nicht viel.
Das heutige P2P-Café wird gesponsert von Wire Invest. Die lettische P2P-Plattform, die existiert schon seit 2016, ist reguliert und bietet Asset-Backed Securities aus den Ländern Lettland, Schweden, Tschechien und Rumänien an. Investoren der Plattform Wire Invest haben bis heute noch keinen Kapitalverlust erlitten. Ich selbst bin schon seit dem Start dabei und die Plattform ist seit jeher in meinem Portfolio gesetzt. Die aktuellen Konditionen, die sind äußerst attraktiv. Momentan bekommt ihr problemlos 13% Rendite und könnt wahlweise per klassischem Auto-Invest oder vorgefertigten Strategien investieren. Zudem hat die Plattform derzeit keinerlei Probleme, eure Gelder unterzubringen. Seid ihr noch nicht auf Wire Invest angemeldet, gibt es für alle Investoren noch 1% Cashback nach 90 Tagen über den Link in den Shownotes. Und nun zurück zum Peer-to-Peer-Café.
Du hast eben erzählt, dass du auch echte Immobilien verwaltest. Das klingt für mich jetzt auch nicht nach passiv, oder?
Nee, das habe ich auch festgestellt. Ja, also wir sind selber halt, als wir uns mal entschieden haben, halt sagen, okay, wir bleiben Mieter und hatten wir halt haben es halt angestrebt, selber trotzdem in Immobilien aktiv zu investieren und haben uns dann tatsächlich 5 Eigentumswohnungen Jahr für Jahr gekauft. Dann habe ich aber die Reißleine gezogen, weil es wurde mir zu viel Arbeit. Und jetzt
bei euch vor Ort 27 oder wo ganz anders?
Verteilt tatsächlich bundesweit.
Leipzig.
Zwei sind in Leipzig, genau. Die erste wird dann 27, sind dann die 10 Jahre um. Dann ist die Spekulationsfrist um und dann kann ich Bilanz ziehen, wie es am Ende gelaufen ist, dann weiß ich's.
Und was hast du im Gefühl? Ja. Nullsummenspiel war es hoffentlich nicht. Hat sich's richtig gelohnt oder eher?
So. Also wenn ich jetzt, man weiß ja nicht, für was man es verkauft bekommt. Also man kann jetzt natürlich schauen, was ist ja aktuell wert, die Immobilie. Und dann kannst du natürlich eine Rechnung aufmachen, ne? Was habe ich noch, was habe ich reingelegt an Geld und genau, für was verkaufe ich sie? Und dann hat man seine Rendite. Also wenn ich sie verkaufen würde, könnte für das, was sie wert ist, dann ist es eine gute Rendite auf jeden Fall. Eine hohe zweistellige Rendite, irgendwas, ich habe es nicht genau im Kopf, aber ich würde sagen, was gegen 20% geht.
Pro Jahr oder in Summe?
Genau.
Ja, dann.
Nee. Aufs Jahr gerechnet, genau.
Ja, dann.
Aber das ist jetzt ein bisschen Glaskugel gelesen, weil was wert ist und was jemand dann bezahlen will, das ist ja ein anderes Spiel. Also da halte ich mich noch in Euphorie noch zurück. Was ich festgestellt habe, es widerspricht ein bisschen meiner Strategie, die ich inzwischen habe, nämlich so ähnlich wie Lars es für sich auch hat, zu sagen, ich will halt, meine Investments sollen halt überwiegend ausschüttend sein. Und das ist halt bei einer Immobilie, wo du sozusagen ja 10 Jahre lang, so es sei denn, du hast so hohe Mieten, dass du hohe Ausschüttungen pro Monat hast, ist jetzt bei mir nicht der Fall, wo uns ungefähr in der Waage eher sogar ein bisschen negativ, das heißt, ich muss eher ein bisschen zuschießen im Moment. Und das widerspricht so meiner Strategie, auf die ich mich inzwischen festgelegt habe. Von daher ist meine aktuelle Lage, ich werde sozusagen die Wohnungen dann peu à peu nach der Spekulationsfrist wieder verkaufen und auch nicht zurückkehren in weitere Investments. Es sei denn, es würde jetzt was ganz spontan Lukratives rumkommen, wo ich sagen würde, jo, das ist ein No-Brainer. Aber sonst ist der Plan da wieder Stück für Stück auszusteigen. Oh, genau.
Hatte ich aber keinen Immobilien-Tommy oder so reingequatscht, sondern das war dann Selbstentscheidung von dir oder das damit anzufangen.
Also Immobilien-Tommy war es nicht, aber es hat tatsächlich einen guten Freund, der mir das ganze Game erklärt hat und mir geholfen hat, Immobilien zu finden. Genau. Das alleine hätte ich mich wahrscheinlich nicht rangetraut an das Ganze, weil es, ja, da ist ja schon ein bisschen Expertise dabei. Genau, da gibt es ja auch genug Stammtische.
Ja. Ich bin echt happy einfach mit meinen passiven Immobilieninvestments an der Börse, wo man einfach gar nichts machen muss. Irgendwie so eine Realty-Income oder so, wo du halt gestreut bist in keine Ahnung, wie viel tausend Immobilien, wo du halt monatlich deine Dividende einfach bekommst.
Oder die Airbnbs im Baltikum, genau.
Die hatte Lars gar nicht mehr.
Ja. Nee, die habe ich tatsächlich jetzt, wurden mir alle abgekauft, irgendwie vor 2 Wochen oder so. Ich war ganz überrascht, dass sie alle weg waren.
Ah, okay, einmal. Habe ich gar nicht mitgekriegt.
Sogar mit Aufschlag, okay. Also keine Ahnung. Ja, genau, mir war das ein bisschen zu lang und ich wollte Mintos einfach auch so ein bisschen fokussieren auf die Kredite. Ich wollte mich da jetzt nicht so ein bisschen, nicht so zerstreuen. Und das Produkt weiß ich nicht. Also ich finde die ganz cool, aber irgendwie ist es nicht so mein Beuteschema, also nicht so richtig.
Natürlich hatte Lars sich vorher schön die Codes rausgeschrieben, damit er dann beim Buchen von einem entsprechenden...
Ja. Das ist immer der gleiche. Das ist immer der gleiche, Thomas.
Ich weiß, war doch ein kleiner Witz. Außerdem könnte ich ja von mir haben, Lars. Unter uns, kriegen wir das Grin.
Genau. Ich weiß gar nicht, ob die das gibt es das direkt bei Airbnb an? Wahrscheinlich
keine Ahnung.
Prüfen die das nicht?
Ich bin Booking.com-Kunde und kein anderer.
Ja, okay.
Also ich glaube, das Immobilienfeld ist auf jeden Fall super spannend und das ist, denke ich mal, auch eine Entscheidung, ob man einfach Lust hat, weil dort muss man schon relativ viel Zeit investieren. Dafür kann man auch überdurchschnittliche Renditen erreichen. Aber das ist halt auch wieder so eine Fokussierungsfrage, ob man das wirklich möchte und man Lust hat, sich mit irgendwelchen Mietern rumzuschlagen, die nicht so richtig Lust haben. Und da habe ich für mich festgestellt. Obwohl ich sagen muss, ich habe halt Mieter übernommen und alle Mieter, die dann neu eingezogen sind, als wir das besessen haben, die wir dann auch ausgewählt haben, die sind alle richtig Top-Mieter, das sind richtig gute Mieter. Die Mieter, die mir Stress gemacht haben, waren die schon drin waren, als wir die Immobilien gekauft haben.
Ja. Aber allein das Auswählen stelle ich mir schon super nervig vor. Du musst ja hinfahren dann eigentlich, oder? Zum Besichtigen oder du zahlst
Ich habe das über eine Maklerplattform gemacht.
Genau. Genau. Du zahlst dann halt auch immer alles, ja.
Ja. Richtig.
Nee, für mich wäre das nichts. Also, nee. Oh.
Sind halt Ausgaben natürlich, die du steuerlich geltend machen kannst. Das ist der Vorteil, aber trotzdem ist es eine Ausgabe. Genau.
Nee. Das verstehe ich aber nicht mit diesen steuerlichen Ausgaben, nur um was auszugeben, damit man steuerlich geltend machen kann. Man kann es einfach nie ausgeben. Hat man auch was gespart oder das verstehe ich immer nicht, das Argument. Das höre ich mir auch immer an, auch was das Unternehmerische angeht. Ja, gibt einfach mehr Geld aus, kannst du mehr absetzen. Ja, ich kann auch einfach weniger Geld ausgeben, dann muss ich es auch nicht absetzen. Mhm. Klar, zeigt er mehr Steuern, aber ich habe doch trotzdem am Ende mehr.
Richtig.
Check ich nicht.
Na gut, das ist ja in dem Moment ist es ja Long-Term gesehen. Wenn du das ganze Samtinvestment betrachtest, dass du sagst, okay, wenn du dieses Investment wie eine Immobilie machen willst, dann hast du halt hinterher eine höhere Rendite und dafür musst du es in Kauf nehmen. Hm. Ja,
aber vielleicht.
Ich glaube nicht. Genau, richtig. Absolut. Also ohne Frage kann man das kritisch hinterfragen. Ich denke, das ist so ein bisschen, man kann sich jetzt nur auf die Zahlen fokussieren, deswegen, was ich gerade sagte. Ich stelle ja auch fest, dass es einigen extrem viel Spaß macht, sowas zu entwickeln und zu gestalten, auch solche Sachen zu renovieren und auszuwählen. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen so eine Leidenschaftsfrage, ob man das mag. Ich sitze jetzt hier in so einer Immobilie zum Beispiel gerade, wo ich gerade bin, wo das halt Leute gemacht haben, die so eine Kurzzeitvermietung eingerichtet haben und das Haus hergerichtet haben und das für sich entwickelt haben. Und damit können die natürlich dann auch hohe Renditen erreichen, aber auch gegen einen relativ hohen Zeitaufwand. Ne? Das ist dann so ein bisschen, mit was verbringst du deine Zeit halt? Bei Netflix oder bei einer Immobilienentwicklung. Ist das eine richtig, ist das andere falsch? Glaube ich nicht, sondern das ist halt eine reine Entscheidung.
Wobei Netflix schon echt geil ist.
Danke.
So viele coole Serien. Also.
Ja. Oh, Stranger Things, sage ich gerade. Ja, na genau, bietet schon.
Also meine Töchter würden dir beipflichten, aber genau.
Ich verliere mich da auch immer öfter drin, also muss man echt aufpassen.
Und mit so vielen Kindern lohnt sich Netflix erstmal richtig, oder?
Also für die Kinder, ja. Ich nutze es nicht.
Der Klüng ist ja gerade so durch, ne?
Da gibt es auf Amazon übrigens eine coole Serie, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist Tumble Leaf. Das ist echt, habe ich meinem Sohn immer früher angeschaut, das ist so eine Animationsserie mit so einem blauen Fuchs, das ist richtig cool. Eine meiner Lieblingskinderserien, also auf jeden Fall ein Tipp für deine Family.
Ich habe genau einmal eine Serie angeschaut, da saß ich auf meiner Trainingsfahrradrolle im Winter im Keller und habe da was geguckt nebenbei. Das war der einzige Mal, wo ich das gemacht habe. Zumindest als ich Familie hatte. Als Jugendlicher schon, aber zumindest in meinem Erwachsenenalter.
Wahnsinn, ja, da kriegt man dich scheinbar nicht für. Ja. Ist ja auch gut, ich meine.
Ja. Aber wie gesagt, ich gönne es jedem vom Herzen. Also ich bin da eh kein Freund zu sagen, der eine, der das macht, macht was Schlechteres. Es ist am Ende, Hauptsache, du hast am Ende des Tages gesagt, das hat mir irgendwie Spaß gemacht und das war es wert und von daher. Und ich im frühen Dunkeln durch den Wald renne, sagen auch viele, die bleiben lieber liegen und ich kann es gut nachvollziehen, aber mir macht es halt Spaß, durch den Wald zu rennen. Ja.
Wir begrenzen das immer aktiv, unsere Netflix-Zeit auf 1 Stunde pro Tag, also immer eine Folge. Keine Ahnung, wir gucken aktuell Peaky Blind, das ist ja auch echt eine großartige Serie. Und sowas ist halt schon ganz cool, um runterzukommen und so ein bisschen sich auf andere Gedanken zu bringen. Ansonsten kreist man halt immer um irgendwas im Alltag oder Arbeit oder was auch immer. Das ist immer ganz gut.
Das macht ihr dann gemeinsam, als Paar sozusagen.
Ja, ja, genau, das ist so ein bisschen unsere Netflix-Zeit, wenn die Kleine im Bett ist dann irgendwann, ja. Aber nur eine Stunde, also wirklich immer nur begrenzen. Ansonsten hängt man halt bis 12 Uhr irgendwie vom Fernseher und macht gar nichts anderes mehr.
Das siehst du jetzt sogar nur am Wochenende. Wir haben immer, wenn keine Schule ist, am nächsten Tag. Wir haben ja auch mittlerweile immer geguckt, dass wir eine Serie haben, die wir als Familie gucken. Und dann aber am Wochenende meistens doch zwei Folgen, weil, na, wenn man dann die ganze Woche nicht gucken darf, dann kann man zwei Folgen freitags, zwei Folgen samstags machen. Also wenn es ein bisschen Progress, ne?
Das breite Interessensbild bei 2 bis 18 Jungs und Mädels könnt ihr euch ja vorstellen.
Ja, das ist schwierig, das stelle ich mir schwierig. Wobei bei meinem Bruder, der haben auch drei, die haben es irgendwie auch geschafft. Wobei dann halt, sagen wir mal so, mein Sohn hat immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass das Altersrating auch für ihn gepasst hat. Also der wollte nichts gucken, was nicht für ihn auch freigegeben war. Das wurde bei ihm dann weniger eingehalten. Ne? Tatsächlich, nach unten wurde da Abstriche gemacht.
Naja. Gut, wir schweifen so ein bisschen ab.
Aber nur leicht. Was haben wir denn auf dem P2P-Zettel stehen? Haben wir da noch irgendwas oder sind wir da schon alles durch bei dir, Benjamin? Gibt es noch irgendwas?
Also mit Plattformen sind wir, glaube ich, durch, genau. Also vielleicht, wenn die Gewichtung interessiert oder sowas, aber ich weiß nicht. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, Bondora ist für mich so der Hauptschwerpunkt, weil es einfach so unglaublich simpel ist. Und natürlich, du hast ja vorhin schon das Risiko auch ein Stück weit mit einfließen lassen, ist natürlich in eine Firma jetzt Vertrauen zu finden, die halt einfach schon sehr, sehr lange am Markt ist, die konstant oder nahezu konstant einfach schwarze Zahlen schreibt, wo man eine riesen Community an Leuten inzwischen hat, also ein riesig großer Investoren sozusagen Zahl, ist natürlich das Vertrauen auch dementsprechend höher. Zu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Plattform abnippelt oder extreme Verluste plötzlich einfährt, ist halt einfach mal geringer als bei kleineren Plattformen. Von daher, ja, ist das so Risk Balance, wo ich sage, okay, dort. Und die Flexibilität halt, haben wir ja vorhin schon gesagt. Ja. Genau.
Wobei du gefühlt auch heute noch bei Bondora die Diskussion hast, dass es ja alles nur Scam- und Schneeballsystem ist. Also das reißt auch nach 17 Jahren nicht ab. Also kann halt immer mal daneben gehen oder schief gehen.
Also es ist mir auch immer ein Rätsel, bei 6% immer noch von Scam zu reden, wenn es woanders ein Jutor oder sonst ein Kreditgeber, der nichts anderes hinten dran tut, dann mit 12% okay ist, ne?
Ja.
Das verstehe ich dann auch nicht. Ich meine, ja, man kann vieles hinterfragen und so, aber das ganze Geschäftsmodell basiert doch eigentlich auf diesem rollierenden Prinzip.
Ist so, ja. Also da, vielleicht ist es auch einfach viele von der Konkurrenz, ich meine, die sehen ja auch, wie Bondora wächst, vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen, so ein Neid oder so, keine Ahnung, von der Konkurrenz initiiert. Bin ich auch immer sehr, sehr überrascht, was da so im Hintergrund bei den P2P-Plattformen abgeht. Also die schenken sich da auch nichts, sind halt also auch Konkurrenten. Und wenn da halt so ein Bondora einfach im Monat, keine Ahnung, wie viel sammeln die aktuell ein, zwischen 30 und 40 Millionen oder so. Das kann halt schon bei einigen Konkurrenten Neid auslösen, die so präsent sind, alles versuchen, um Geld einzusammeln und es einfach nicht hinkriegen. Und Bondora macht einfach gar nichts mehr. Nicht groß Marketing oder so. Ja. Der Content, der ist schon überall in Europa verteilt. Jeder mag das Produkt und investiert da. Also, ja, die müssen da nicht mehr viel machen.
Ja, ist natürlich ein Risiko, dass sie dann irgendwie fett und träge werden, aber Moment, gibt es das Problem wohl nicht. Ich meine, das Einzige, was man jetzt gemerkt hat, ist, dass es ja keine Limitierung mehr gibt. Die sind ja aufgehoben. Aber das ist ja, und die Zinsen, sie konnten sogar die Zinsen senken und die Leute sind nicht weggerannt. Muss ich immer geben, ne?
Das auf 6%, ja. Aber trotzdem fragt man sich so ein bisschen, also wenn man die monatlichen Statistiken aktuell sieht, also die investieren ja viel, viel mehr, die Anleger, als hintenrum Kredite vergeben werden. Ich glaube, das ist immer so ein Unterschied zwischen, weiß ich nicht, 10 oder 15 Millionen. Also die haben ja diesen Puffer, aber trotzdem muss mit dem anderen Geld ja auch irgendwas gemacht werden. Da weiß man nicht so ganz, okay, was passiert jetzt damit in der Zwischenzeit?
Ventus. Gehen zu Ventus und kaufen.
Genau, die refinanzieren das über Ventus, ja wahrscheinlich. Eigentlich keine schlechte Idee oder Bonifit oder sowas, genau.
Das wären ja nicht die Ersten, die Fremdkapital für Kredite nehmen, ne?
Nee, ich meine irgendwie Geldmarktfonds oder so, das ist ja, manche haben es ja sogar in den AGBs stehen, dass die das Geld, was rumliegt, einfach in Geldmarktfonds investieren.
Also das finde ich völlig fein, ja.
Können die durchaus machen, ja.
Aber da kriegst du halt trotzdem keine 6%, da kriegst du dann halt irgendwie.
Nee, aber es puffert zumindest ein bisschen, dass sie ein bisschen länger auszahlen können. Ja.
Ist ja auch schlau. Ich meine, was wäre denn der Umkehrschluss, wenn sie die, keine Ahnung, 2 Millionen oder was sie da vorhalten, wenn sie die einfach so liegen lassen würden auf dem Konto? Das wäre ja ziemlich dämlich.
Das ist so, ja.
Aber natürlich ist es auch ein weiteres Risiko, je nachdem, was für ein Geldmarktfonds sie nehmen. Werden wir nie erfahren.
Nee. Hauptsache kein Bitcoin.
Jetzt Ja, im Moment, glaube ich, wäre das nicht so schlau, ne?
Ja, nicht, dass der Pertl irgendwann den Michael Saylor macht.
Sag mal, da bist du überhaupt nicht unterwegs, oder? In dem ganzen Kryptokram, Benjamin?
Doch, tatsächlich.
Doch, ah, da hast du geschwiegen wie ein Grab, oder?
Stimmt, die anderen Anlageklassen, die können wir gerade mal noch durchgehen, was genau. Du da stabil bei hast. Ja.
Also, genau. Also, größter Anteil ist für Aktien oder ETFs bei mir, das sind 60%. Genau, und da mache ich persönlich, nachdem ich mich am Anfang ein bisschen ausprobiert habe, bin ich zu einer simplen 70-30-Strategie halt für mich. Ja, was ist zurückgekehrt, dann halt habe ich mich entschieden und das mache ich jetzt schon eigentlich. Halt lang.
Also nicht 70 monatlich. 30 Anleihen, sondern 70% World und 30 Emerging Market oder was?
Genau, genau, ja. Danke, danke. Genau, also 70-30 World Emerging Market. Ich habe die Vanguards, die ich da bespare. Und genau, und für meine Kinder, ich mache es nicht für jedes Einzelne, aber für meine Kinder habe ich sozusagen ein Portfolio, wo ich in den All-World spare. Genau, was ich denen halt zeige, das, wie gesagt, für mich hat das auch, vor allem auch immer dieser Education-Gedanke ist, dann schwingt bei mir da immer noch mit.
Voll kompliziert, genau. Oder? Da muss ja dann irgendwie, das eine hat dann ein 18, 18, 18, das andere ein 18, 3 18 oder wie, oder?
Das Spannende ist, das interessiert ihn nicht. Also da gibt es wenig
Diskussion. Jeder denkt, das ist alles Science, ne? Ah, okay, verstehe.
Ja. Das misst du wahrscheinlich an der Arbeit, die sie im Haushalt leisten. Und entsprechend ist dann die Aufschlüsselung am Ende.
Geschirrspülmaschine nicht ausgeräumt. Nö.
Ich habe am Anfang habe ich es mal so gesagt, so, damit ich ja die Führerschein oder sowas bezahlen kann. So waren die Gedanken. Jetzt hat mein Sohn tatsächlich seinen Führerschein gemacht, habe ich aber nicht da rausgenommen. Von daher lasse ich es halt weiter arbeiten. Was ich damit dann theoretisch mal genau anfange, wird sich auf dem Weg schon zeigen.
Das läuft auf deinem Namen, nicht auf deinem Kindernamen. Das heißt, die Kinder können auch gar nicht verfügen, sondern du entscheidest, wer was kriegt, wer sozusagen genehmigt.
Ja,
die Diskussion hatte man ja auch schon, ne? Wie schlau ist es, einen Kinder-Account zu haben oder einen Erwachsenen-Account? Das ist immer das Thema.
Also wir haben es halt jetzt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, habe ich jetzt mit meinem Sohn gesagt, so ein bisschen, sag so, jetzt hier machst du deinen eigenen Sparplan.
Jetzt ist er auch 18, dann
genau. Und dann läuft es halt automatisch so gleich auf ihn.
Gut, aber dann hat er ja erstmal nur einen kleinen Betrag. Also weil wenn du ihm jetzt, also das ist ja was anderes, wie wenn du jetzt 18 Jahre lang für ihn gespart hättest und er dann sein erstes Auto an die Wand setzt, ne?
Ja.
Genau. Ganz kurz auf die Frage noch, was hat der Führerschein gekostet?
Relativ verhältnismäßig günstig, also ich glaube 2.200 Euro.
Boah, gib uns einen Affiliate-Link, dann packen wir die Shownotes rein. Da gibt es bestimmt viele, die das interessiert.
Hört sich echt
an. Das war halt im Osten, ne? Im Ostdeutschland.
Online.
Die Fahrstunde hat, also wir haben es natürlich Excel genau getrackt. Ja, ne, also ich glaube, der hat 60 Euro ist die Fahrstunde, also die 45 Minuten gekostet. Ich glaube, ich habe mal hier Leonberg oder so, die Stuttgarter Raum, hat man mit Kollegen unterhalten, da sind es eher so gern 90 Euro die Stunde teilweise. Also,
das heißt, deine Familie ist im Osten mit dir wohnen geblieben und du pendelst in den Westen quasi jeden.
Genau, sozusagen.
Ah.
Ich mache so einen Mix aus Homeoffice und vor Ort.
Okay, das erklärt's. Verstehe. Genau. Ja, gut, dann.
Aber es ist am unteren Ende. Also er hat sich auch relativ clever angestellt. Also er hat nicht viel gebraucht. Also
ist es eine Kleinstadt dann, wo man da hin muss im Osten?
Ja, das war eine Kleinstadt. Okay. Genau. Nördlich von Dresden. Ja.
Und dann.
Ich glaube, die größte Herausforderung im Osten ist tatsächlich überhaupt eine Fahrschule zu finden, wo du einen Führerschein machen kannst. Das ist die andere Herausforderung. Es ist vielleicht ein Tick günstiger, aber es gibt so wenig Fahrschulen.
Mhm.
Dass du teilweise bis zu einem Jahr Wartezeit hast, bevor du deinen Führerschein anfangen kannst.
Okay.
Zu machen. Genau. Das ist die andere Seite des vielleicht, dass es etwas günstiger ist, ja.
Wahnsinn.
Spannend, ja.
Gut. Aber es ist trotzdem viel Geld, ne? So dafür, dass er jetzt mit dem Auto durch die Gegend fahren kann, finde ich 2.300 Euro immer noch unglaublich viel. Aber ja, in anderen Ländern
nicht kostet
das ein Bruchteil. Ja. Danke dir.
Zu der Fahrschuldiskussion. Also es waren jetzt 60% Aktien, dann 20 P2P hattest du, ne? Und dann ein bisschen Krypto.
Genau, ein bisschen Krypto, maximal 5% und der Rest ist Cash, genau.
Ein bisschen Krypto sind dann das übliche Verdächtigen, Bitcoin und Ethereum.
Richtig.
Fertig.
Genau, du hast es auf den Punkt gebracht. Ich habe mal noch eine andere, ist auch mein größtes Lehrgeld, was ich gezahlt habe, ist in einer kleinen Kryptowährung, die ich komplett gegen die Wand gesetzt habe. Ja, das ist halt Dummheit, aber das kommt vielleicht auch dazu.
Welche war das?
Keine Ahnung.
Ich hatte irgendwie mich, ich war der Überzeugung mit Austausch mit anderen, dass das jetzt der ganz große Wurf wird. Das war jugendlicher Leichtsinn oder junger Erwachsener Leichtsinn, keine Ahnung. Und habe dann dort, ich hätte es besser wissen können, aber hinterher ist man immer schlauer. Und es, ja, ich habe es für mich innerlich abgeschrieben. Ist halt so, ist halt scheiße. Das
ist einigen passiert, ja, in dem ziemlichen Goldrausch.
Ja.
Welche Kryptowährung war das? Willst du das sagen oder eher nicht so?
Ich muss erstmal nachdenken, weil ich es schon für mich so komplett abgehakt habe. Doch Radix. Radix wird wahrscheinlich niemand
Radix
kennen.
Radix. Also nichts Bekanntes.
So ein, ja, nee.
Bestimmt so ein halber Scam oder so, ne? So. Gab's ja
Scam
einige.
Ist es nicht, aber komplett halt Geschäftsmodell, was niemand interessiert hat. Ist ja immer so, bei einem Kryptozeug ist ja, selbst wenn es die geilste Idee ist und das ganze Prinzip, am Ende muss, wenn es kein Trust, also wenn niemand daran interessiert ist, bringt das ja nichts.
Ja.
Also das gibt es bis heute noch, aber es ist halt nichts mehr wert. Und der CEO wurde x-mal ausgetauscht und keine Ahnung.
Sowas. Okay, weil es gibt ja sonst diese logarithmischen Dinger, ne, die dann so einen Peak haben und danach fallen sie ins Bodenlose. Das sind ja so diese klassischen.
Ja, so ist es. Ist bei dem auch so.
Okay, weil das
sind
ja
so. Hat man Hype gehabt, dann sind viele raufgesprungen, so wie ich. Und, und danach ging es nur noch abwärts. Und total vermeidbar, aber ich sag da auch, das gehört dazu.
Das Spiel, ne? Man träumt halt davon, dass man doch den großen Treffer mal landet.
Ja. Übrigens, weil wir gerade bei Kryptowährungen sind, es gibt ja auch eine P2P-Plattform, die hat eine eigene Kryptowährung, und zwar die Plattform 8Lands, das ist ja dieser MacLear-Ableger. Und mir ist letztens aufgefallen, ich habe mich auch mit Kollegen darüber unterhalten, dass dieser Coin von dieser Plattform tatsächlich mittlerweile um 900% gestiegen ist in einem Jahr. Total irre. Und das ist ja eine Plattform, die auch so ein bisschen unter Scam-Verdacht steht. Und schon der Wahnsinn. Wollte ich hier nur mal gerade rausposaunen, weil mir das gerade einfiel.
Und wie viele hast du von den Dingern gekauft?
Ich habe gar keine gekauft, aber ich bin ja über das Las Vegas-Portfolio da investiert und ich kriege die einfach so mit. Die kann man dann irgendwie umtauschen später in USDC. Ist natürlich schon krass, was da passiert.
Also keine Ahnung, was dahinter steckt. Du kannst die noch nicht umtauschen, sondern du kannst das nicht sofort alle rausziehen, sondern du musst jetzt
irgendwie... Nee, ich glaube noch irgendwie, du hast eine Wartezeit von ein paar Wochen und dann kannst du das umtauschen. Und die Dinger kann man wahrscheinlich auch so kaufen, nehme ich mal an. Ist auf der Base Blockchain. Nehmen wir an, die kann man auch so irgendwo sich einverleiben. Aber soll auf keinen Fall ein Tipp sein. Da können wir auch gleich unser Disclaimer hier lassen, wenn wir schon dabei sind. Also
sehr schön.
Nichts, was wir hier sagen, ist natürlich irgendeine Kaufempfehlung. Schon gar nicht so ein Scheiß. Also ihr macht euch natürlich eure eigenen Gedanken dazu und recherchiert ordentlich, bevor ihr da irgendwo investiert.
So ist es.
Also was ich für mich daraus gelernt habe, ist, wenn ich, umso klarer mir meine Strategie ist, umso weniger falle ich auf sowas rein. Und damals hatte ich einfach meine Strategie nicht klar genug. Und da habe ich mich von sowas noch fangen lassen. Heute würde ich sagen, okay, dadurch, dass ich meine Strategie jetzt kenne, ist es für mich nicht mehr interessant, dieser Gedanke irgendwie schnell irgendwie reich zu werden, weil ich mir sage, das ist einfach nicht meine Strategie. So, und von daher passiert mir das jetzt, gehe ich jetzt mal davon aus zumindest, nicht mehr.
Ja.
Genau.
Ja, Kryptos ist auf jeden Fall ein Trauerspiel, oder? Ich meine, ich schaffe es nicht in letzter Zeit. Ich wollte jetzt mal endlich wieder ein paar Kronos verkaufen, ne? Also aus der Cashback-Ecke rauskommend. Und ich schaffe es irgendwie nicht, die mit 1% Aufpreis zu verkaufen. Schon seit Wochen versuche ich immer. Der Kurs läuft immer weiter runter. Ich glaube, wir haben jetzt -26% im Monat gemacht und ich versuche immer wieder neu zu verkaufen. Die Dinger hätte ich sie nur gleich verkauft. Es ist ja echt, kennt nur einen Weg, das Zeug, oder?
Ich weiß nicht, war ja Kronos irgendwie 400% im Plus. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber. Also ich verkaufe die immer zum Monatsanfang.
Du verkaufst einfach stoisch an dem einen Punkt. Und dann auch ohne Limit-Order, oder? Sondern einfach raus.
Ich mache das über die App einfach einmal im Monat umtauschen und die Karte laden. Ich benutze sie auch wirklich exzessiv. Ja.
Ich mache das auch einmal im Monat, aber ich mache halt immer einmal im Monat Limit-Order und dann immer plus 1%. Ne? Und dann...
Klar.
Meistens klappt das. Das finde ich ja nicht mal nett, aber jetzt schon seit Wochen klappt das nicht mehr. Und ich ärgere mich dann immer ein bisschen, dass es jetzt wieder 5% weniger wert ist, jetzt wieder 10% weniger.
Ja. Aber Krypto allgemein ist schon hart. Ich habe gerade meine Zahlen hier vorliegen. Ich meine, 25 hatte ich jetzt abgeschlossen mit -18% im Kryptobereich. Und jetzt das ist jetzt Februar und ich bin auch schon wieder bei -16,4. Das ist schon echt hart, ja.
Was ist mit Bitcoin? Wo stehen wir da? Ich gucke gerade hier Live-Zahlen. 63.000, wow. Jo, ne? Blutig.
Ja, und dann hast du immer noch dieses Damoklesschwert von den ganzen Bitcoin-Trusts, die ja auch immer mehr Bitcoin sich einverleiben.
Und irgendwann fällig werden.
Das kann auch echt spaßig werden. Bin ich echt gespannt. Und mal gucken, wann die Leute dann tatsächlich wieder anfangen, auch die ganzen Privatanleger wieder nachzukaufen, wo die Grenze ist. wo sie sagen, jetzt muss ich nachkaufen. Aber
tiefer kannst du werden. Tiefer kannst du gehen. Genau. Höchstens noch 5%. Oh ja. Mann, sehr
schön. Aber ich habe noch ein bisschen Luft. Bei Bitcoin habe ich jetzt 2.100% Rendite und bei Ethereum noch 1.300. Also
na ja,
ein bisschen kann ich noch warten.
Ja, das muss ist ja gut.
Ich verkaufe dann bei minus 50.
Ja, auch schön.
Was machst du dann mit deinen Renditen aus dem P2P-Portfolio?
Ich glaube, dann ist wirklich tot. Also ich habe ja eingekauft bei knapp 1.000 meine ersten Bitcoin. Also wenn ich da minus 50 habe, dann ist, glaube ich, wieder Bitcoin vorbei.
Ja, kann auch interessant werden. Mal schauen.
Ja.
So.
Dann gut. Ich habe noch eine Sache, wenn ich gerade auf meine Liste gucke. Ich habe tatsächlich auch eine Einzelaktie, historisch die Nokia-Aktie. Und die lasse ich auch immer liegen, weil ich das sehr unterhaltsam finde.
Gummistiefel.
Die zu beobachten. Mhm. Genau. Wie aus Gummistiefel zu Smartphone. Jetzt machen sie ja KI. Letztens hat sich Nvidia für 1 Milliarde reingekauft in Nokia. Ja, genau.
Was machen die da?
Die machen halt Technologie für so KI-Serverzentren.
Ich dachte, die machen Netzwerkausrüstung oder sowas.
Ja, das machen sie auch, aber da erweitern sie sich, die wandeln sich ja immer.
Mhm.
Und das hat jetzt für mich ein bisschen einen Unterhaltungsfaktor. Und man lernt dabei halt auch, wie man aus Finnland sich Quellensteuer zurückerstatten lässt. Und sowas kann man dann auch mal machen in seiner Freizeit.
Auch schön. Genau.
Ne? Nehmen die dafür Gebühren, die Finnen, oder nee. Ist es, immerhin keine Franzosen?
Also für die Erstattung extra Gebühren? Ja. Nee. Genau. Du musst halt nur das Dokument da ausfüllen. Und man muss es tatsächlich per Post schicken. Auch nach Skandinavien geht das nicht digital. Echt?
Das ist aber schräg. Okay.
Genau.
Apropos Dokumente ausfüllen, was wir gerade haben, ne, Lars, hier. Du musstest bestimmt auch dein DAS-1 wieder neu ausfüllen, oder?
Ja.
Das habe ich diesmal komplett online gemacht über Elster das erste Mal. Das ging relativ einfach tatsächlich.
Die Beantragung oder was?
Das genau.
Ja, das muss ich auch noch machen. Muss man eigentlich für jede Plattform ein neues schicken oder kann man das einmal für eine machen und dann an alle weiter schicken? Weißt du, was so viel
ist? Es kommt darauf an, manche Plattformen, die checken das nicht so richtig. Also ich habe nur eine gemacht für Crowdpeer. Also Litauen und dann Capitalia für Lettland. Und die Litauische, die habe ich auch jetzt an Finbi geschickt. Die haben es durchgewunken. Bei den anderen weiß ich es nicht genau. Muss ich noch machen. Aber wenn die nicht fragen, dann lasse ich es erstmal so. Ich habe jetzt geprüft. Ja. Und die meisten wollen das nicht jährlich haben. Manche ja. In Rento zum Beispiel, die fragen irgendwie alle 2-3 Jahre mal. Bei manchen aber auch jährlich. Keine Ahnung, was das System dahinter ist.
Bei Crowdpeer hatte ich auch das Gefühl, das war völlig egal. Ich musste das, habe das hochgeladen. Das hat einfach direkt durchgeklickt. Also.
Aber die sind sehr, sehr strikt. Also die sagen dir ja schon im Dezember Bescheid und ab 1. Januar zahlst du den höheren Satz. Also echt? Da musst du es echt früh machen.
Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wer mir geschrieben hat. Heute kam irgendwie ein oder gestern kam einer, dass sie was wollen. Ich glaube, es war Neo Finance, oder? Muss mal gucken, wer das war. Aber da muss ich mich nämlich jetzt auch kümmern. Ich dachte, wenn wir es gerade für ein Formular haben, vielleicht noch so ein kleiner Reminder. Lohnt sich ja, weil dann kann man es ja komplett in die Steuer reinnehmen. Auch wenn es ein bisschen nervig ist. Genau.
Gut, ja, lohnt sich auf jeden Fall, ein paar Prozente da noch mitzunehmen.
So sieht's aus. Ich denke, in dem Fall werden wir nichts mehr haben, oder? Sind wir durch?
Ich glaube schon, es waren 1,5 Stunden. Ich glaube mal, wollen wir die Zuhörer nicht weiter strapazieren mit unseren Ausschweifungen.
Ach, ich fand's kurzweilig. Ich hoffe ja, du auch, Benjamin.
Ja, auf jeden Fall. Also mit euch sowieso.
Ja, wir können ja noch kurz über das Geheimnis über einer glücklichen Ehe reden. Meine 6 Kinder.
Oder wir spoilern das, Lars. Ne? Wenn er das nächste Mal da ist, da freuen wir uns mit 7 Kindern und eine glückliche Ehe berichten oder so.
Ja. Ja, das Geheimnis einer glücklichen Ehe. Das ist wahrscheinlich, es ist viel persönliches Wachstum. Also ohne jetzt so weit ins Mindset-Gefasel auszuschweifen, aber für mich hat das schon, ich gebe offen und ehrlich zu, sehr, sehr viel Arbeit an mir selber erfordert. Einfach, ja, das, seine eigenen Themen reinzuschauen, seine eigenen Elternbeziehungen aufzuarbeiten. Und ich glaube, da aus diesem Ganzen ist auch meine Leidenschaft entstanden, was ich jetzt nebenberuflich mache, nämlich mit anderen Papas und Männern mich auszutauschen und da ein Stück weit auch Coachings anzubieten, um einfach anderen zu helfen, sich da zu entwickeln. Nicht, weil ich jetzt ein besonders cleveres Kerlchen bin, sondern weil ich halt ein bisschen Erfahrung schon darin gesammelt habe. Und ja, auch wenn das jetzt überhaupt nichts viel jetzt mit Finanzen zu tun hat, in gewisser Weise schon. Aber letztlich sich schon, einzugestehen, dass der eigene Horizont nicht der weisheitsletzte Schluss ist und dann halt sich am Ende zu entscheiden. Ne? Also ich gebe offen und ehrlich zu, in mancher Krise muss man sich halt einfach entscheiden, will man oder will man nicht, was will man eigentlich? So ähnlich wie bei den Finanzen. Und ich glaube, dann kommt man zumindest ich für mich zu der Erkenntnis, dass ich diese, auch in dieser Krise, diese Beziehung will und dann gesagt habe, okay, wie kommen wir da durch die Krise? Okay, das heißt halt, ich schaue mir meine Themen wirklich an und das hat mich irgendwie oder uns dahin geführt, ja,
seit 22 Jahren verheiratet zu sein.
Mhm.
So ehrlich und offen zu sein und sagen, okay, woran hakt es jetzt gerade? Und renne ich jetzt davor weg oder gestehe ich mir einfach ein, dass ich Baustellen habe, zu der ich hinschauen darf? Ja.
Das finde ich ein schöner Punkt zu sagen, nicht nur auf den anderen schauen, sondern auch mal ein bisschen auf sich selbst gucken, wo man was verändern
kann. Meine Devise
ist
sozusagen, ganz offen ehrlich, alles, was ich im Außen sehe, ist eine Reflexion meines Inneren. Das ist immer so ein schöner Spruch, den ich gerne loswerde. Klingt vielleicht für manche ein bisschen eh so, keine Ahnung. Aber für mich ist es so, was ich spiegel mein Inneres nach außen und das erlebe ich dann auch in meinem Außen. Ob das mein Mindset über Finanzen ist, ne? Wenn ich die ganze Zeit mit Geldnot rumrenne in meinen Gedanken, dann werde ich auch nicht viel erreichen. Oder wenn ich halt rumlaufe und sage, wo kann ich eine Chance ergreifen, dann werde ich was anderes erleben. Und das gilt auch in Beziehungen, das gilt Freundschaftsumfeld, das gilt eigentlich in allen Umfeldern. Ne? Wo sehe ich das Problem oder sehe ich die Chance, sehe ich die Möglichkeit? Und ich glaube, das ist, ja, das kann man uns auch in der Beziehung zu meinen Kindern. Ne? Natürlich versage ich oft, aber meine Frage ist als Vater, was ist das Resultat daraus? Kann ich hingehen und mich bei meinen Kindern entschuldigen für meinen Ausraster, weil es nicht mein Anspruch an mich selbst ist, oder kann ich das nicht? Ne? Und so baut sich auch eine gesunde Beziehung zu Kindern auf, also auch zu Teenagern, wo ja viele sagen, das ist die super schwierigste Phase, wo ich sage, klar, gibt es da Herausforderungen. Und klar rolle ich manchmal mit den Augen, aber am Ende des Tages denke ich, was kann ich für einen Beitrag leisten für eine gesunde Beziehung? Und dort schaue ich hin, weil das ist das Einzige, was ich unter Kontrolle habe. Ja, und ich glaube, das ist viel wert.
Ja, immer. Ich glaube auch so. Was ich aus zwei Ehen, glaube ich, gelernt habe, ist, dass Kommunikation extrem wichtig ist und den anderen Partner nicht ändern zu wollen. Und da muss man natürlich auch wieder, was du gerade sagst, auf sich selber schauen. Da kommt man mit dem klar, wie der andere Partner ist. Und dann, ja, klappt es hoffentlich auch ein bisschen länger. Meine erste Ehe hat ja 12 Jahre gehalten. Die zweite ist jetzt schon drüber. Also ich glaube, mittlerweile hat man da Erfahrung gesammelt und macht irgendwann einen besseren Job, hoffentlich.
Das wird mehr als verdoppeln lassen, ne?
Das kriege ich hin. Aber du bist ja auch schon. Wie lange bist du mit deiner Frau zusammen?
Über 20 mittlerweile, ja.
Okay.
Glaube ich, oder?
Das ist schon ein Track Record.
Ja, also Sohn wird jetzt 18.
Mehr
und von daher muss ich ja über 18 mit ihr zusammen sein, weißt du? Ja, mehr als Motor. So sieht's aus. Ja, super. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt in den Eltern- oder Beziehungsratgeber total abdriften, machen wir einen Deckel drauf, oder?
Ja, genau. Die Ehefolge, die machen wir nochmal, glaube ich. Da kann man ja viel drüber reden.
Da lade ich dich dann ein. Genau.
Vielen herzlichen Dank, Benjamin, dass du da warst. Ich hoffe, nicht nur für mich war es kurzweilig, sondern für alle, die zugehört haben.
Hat Spaß gemacht, ja.
Ich danke euch.
Dann, in dem Sinne, danke dir und ja. Allen da draußen, danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ah, vielleicht packen wir auch deine Papa-Community in die Shownotes noch. Vielleicht kriegst du da den einen oder anderen Interessenten noch. Ist vielleicht für einige ganz interessant.
Sehr gerne.
Machen wir. Also, bis dann.
Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.